Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast über das Universum, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen, und zwar wie jedes Mal mit Ruth
und Florian.
Ja, und wir sind bei Folge 15 angelangt und wir sind im neuen Jahr angelangt. Also,
juhu!
Ja. Also natürlich noch nicht wirklich, weil wir ja diese Folge, wie die meisten Folgen, nicht am Tag der Veröffentlichung aufnehmen, sondern ein bisschen früher. Das heißt,
Fake-Begeisterung.
Ja, also während wir hier sitzen, ist noch der 29. Dezember, aber wenn ihr das hört, wird schon das Jahr 2021 angebrochen sein.
Das neue, gute, tolle Jahr, in dem alles besser wird.
Ja, das ist, die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es ja immer so schön. Aber es ist halt irgendwie, ich finde es immer ein bisschen komisch, diese Hoffnungen, die an den Jahreswechsel geknüpft werden, weil es ist ja eigentlich so, als wird plötzlich alle Dinge irgendwie sich ändern, nur weil der Kalender ein anderes Datum anzeigt. Das ist ja ein ziemlich willkürlicher Rhythmus, den wir da, also das Jahr an sich ist natürlich nicht willkürlich, das ist sogar sehr astronomisch, aber dass wir jetzt sagen, okay, jetzt schalten wir um von dem Jahr aufs andere Jahr, das ist halt vielen Dingen wurscht. Also dem Virus zum Beispiel ist es komplett wurscht. Der denkt sich nicht, ach, jetzt haben wir ein anderes Datum, jetzt schalte ich mal einen Gang zurück.
Sag sowas nicht. Wer weiß. Nein, natürlich. Ja, aber es ist ja halt, so sind wir halt, wir ja, Menschen. Wir brauchen unsere Rituale und unsere Punkte, und ich glaube auch, dass das irgendwie psychologisch schon was ausmacht und dass sich das schon viel verändert.
Ja, natürlich. Also
oder verändern kann, ne?
Wir haben uns die Welt
durch so einen Wechsel.
Wir haben uns die Welt ja auch so eingerichtet, dass sich viele Dinge nach dem Kalenderrhythmus richten. Also insofern ändert sich natürlich einiges im neuen Jahr. Aber was auf jeden Fall bleibt, ist der Podcast. Ja, also den lassen wir nicht bleiben.
Wir bleiben da.
Ja. Ja, wir müssen ja zumindest den ersten Geburtstag feiern, mindestens.
Ja, das dauert noch ein bisschen. Aber ein halbes Jahr, ne?
Genau.
Wahnsinn, ein halbes Jahr machen wir das jetzt schon. Die Zeit vergeht.
Da schaust. Ja, da war es noch Sommer, wie wir angefangen haben. Da lag der Sommer noch vor uns, wie wir angefangen haben.
Stimmt. Und da sind wir gerade aus dem ersten Lockdown rausgekommen. Und ich war noch ganz optimistisch und haben mir gedacht, ab Herbst wird alles wieder normal. Ja, ich weiß auch nicht, auch wieder so ein Ding, ne? Dass man unterschätzt Dinge generell und glaubt immer irgendwie, ja, alles wird so viel besser, so viel schneller und überhaupt, ja. Aber vielleicht ist das ja auch eine Schutzmaßnahme, die man da...
Wir brauchen eine neue Normalität, wie uns alle immer sagen.
Oder zurück zur alten Normalität. Neue Normalität ist immer besser als die alte Normalität, würde ich sagen, weil das Neue und die Veränderung ist ja an sich per se etwas Positives und ist auch eigentlich nicht möglich, keine neue Normalität zu haben.
Ja.
Zur alten zurück geht eigentlich gar nicht, aber...
Die war auch doof, also nicht generell, aber viele Dinge waren durchaus änderungswürdig.
Das, was sich unsere Entscheidungsträgerinnen da unter neuer Normalität vorstellen, ist, glaube ich, nicht das, was wir gern hätten.
Also wir zumindest nicht. Also es gibt vermutlich nicht dieses ganze Ding. Bei uns fragt ja keiner.
Genau.
Außer den Leuten in diesem Podcast.
Und uns werden nur Fragen über Dinge außerhalb der Erdatmosphäre gestellt.
Ja,
alles,
nur
was drunter abgeht, stimmt eigentlich nicht nur, aber hauptsächlich. Selten eine Frage über Dinge, die auf der Erdoberfläche stattfinden,
stimmt,
oder?
Stimmt. Ja, wir müssen einen Politik-Podcast machen. Oder einen Revolutions-Podcast.
Ja, ich glaube, da werden wir nicht so viele Fans haben. Das wird eher kontroversiell.
Ja, aber gerade die
Wie war das damals mit der Wand, mit der langen Wand, die man braucht für die Leute, damit sie sich anstellen können? So in die Richtung würde das dann gehen.
Naja, bleiben wir lieber bei der
Astrologie. Naja,
genau. Wir haben ja die große Fragen-Beantwortungs-Sonderfolge vor einer Woche.
Ja, die war super, die hat voll Spaß gemacht.
Veröffentlicht, ja. Wird sicherlich eine neue Fragenbeantwortungsfolge geben. Heute gibt es allerdings eine normale Folge mit einem normalen Thema, über das wir sprechen.
Mit einer neuen Normalität oder einer alten Normalität?
Eigentlich ist es eine zukünftige Normalität. Es geht um etwas, was es noch nicht so gibt, glaube ich. Also es gibt schon, über das ich erzähle, aber es ist noch nicht so, wie wir es gern hätten. Also das trifft jetzt auf ziemlich vieles zu.
Ich wollte gerade sagen, das macht es jetzt schwierig,
aber
zu erraten.
Die Geschichte, die ich heute erzähle, hat tatsächlich etwas mit Beobachtung, mit astronomischer Beobachtung zu tun.
Du traust dich was?
Ja, also, aber es geht um eine Art von Beobachtung, die durchaus in meine Zuständigkeit fällt, oder nicht in meine Zuständigkeit fällt, aber zumindest keine, es ist eine theoretische Beobachtung, sagen wir mal so.
Was soll denn das sein?
Ja, das wirst du gleich hören.
Dem Computer zuschauen, wie er rechnet?
Oder? Nein, das nicht. Ich bin ja tatsächlich kein beobachtender Astronom, also ich habe zwar tatsächlich ein paar Mal tatsächlich auch beobachtet, wissenschaftlich, aber mit Beobachtung an sich habe ich nichts zu tun. Aber es geht auch nicht um das, was man normalerweise sich so denkt, wenn man beobachtet, sondern es geht um etwas anderes. Ich schicke dir jetzt mal ein Bild und du sagst mir, was du darauf siehst, okay?
Hui, okay.
Das Bild ist bei dir.
Ja, hab's bekommen, Moment. Hui. Wow. Es sieht ein bisschen aus wie Beetlejuice.
Also,
sieht ein bisschen aus wie ein Foto von einem Stern.
Also aus für der die, Nähe. Die es nicht sehen, was alle unsere Hörerinnen und Hörer sind. Es ist ein schwarzer Hintergrund mit einem gelben Blob in der Mitte und so einer rötlichen Aura rundherum, die so ein bisschen ausfranst.
Genau, also wenn ihr dieses Bild kennt, das von Peter Goetze gemacht worden ist, schon vor einiger Zeit, dann schaut das ziemlich genau so aus. Also es ist hellgelb in der Mitte, dann ein bisschen mittelgelber und dunkelgelber und orange-rötlich gegen den Rand hin. Und dann ist es noch von so einem schwarzen, diamantförmigen, rautenförmigen Hintergrund eingefasst. Na, aber da ist noch was Weißes im Ja. Ach so, da hat das keine
Relevanz? Nein, das ist einfach nur der Hintergrund. Also ich hätte einfach das in der Mitte ausschneiden können.
Aber vielleicht sind das simulierte Beobachten?
Nein, es sind tatsächlich konkrete Daten, die hier dargestellt sind. Vielleicht hilft es dir, wenn ich das sage, dass die Beobachtungszeit 5200 Tage beträgt, um dieses Bild zu erstellen.
Wow. Du hast doch die Achsen rausgeschnitten, also da stehen nur Zahlen, aber keine Einheiten, das finde ich
geil. Ja, das sind einfach Himmelskoordinaten. Also okay. Die Einheiten, weiß ich jetzt auch nicht, sind jetzt nicht, es wäre vielleicht hilfreich, aber es ist jetzt nicht das, um was es wirklich geht.
Mhm.
Es ist ein Himmelsobjekt, was du sehr gut kennst.
Ist es die Sonne?
Es ist die Sonne, es ist ein Bild der Sonne, aber kein Bild, das mit Licht gemacht worden ist.
Okay.
Es ist ein Bild der Sonne mit Neutrinos.
Wow,
und zwar hat man dieses Bild gemacht, auch nicht, indem man zum Himmel geschaut hat, sondern indem man in die ganz andere Richtung geschaut hat. Das heißt, man hat dieses Bild durch die Erde hindurch fotografiert mit Neutrinos. Und das ist das Thema, über das ich jetzt sprechen will, nämlich Neutrino-Astronomie.
Cool.
Dazu gibt es eine Veröffentlichung, die ich dann später noch vorstellen werde. Ich dachte, es macht vielleicht Sinn, zuerst mal kurz darüber zu reden, was denn Neutrinos überhaupt sind und warum man sich in der Astronomie damit herumschlägt und die Dinger beobachtet. Neutrinos sind Elementarteilchen, ja, also die Dinge, aus denen alles besteht. Also Neutrinos gehören zu den grundlegenden Bausteinen, sind aber eigentlich nirgendwo eingebaut. Also die Materie normalerweise, die wir haben, so aus der du bestehst, ich bestehe, der Rest, den wir so sehen, besteht, das sind alles im Wesentlichen Elektronen und Quarks, die machen die ganzen Atome. Gibt aber noch andere Elementarteilchen, und Neutrinos gehören dazu. Die hat man noch gar nicht so lange entdeckt. Also das ist eine ziemlich coole Geschichte, wie die Neutrinos entdeckt sind. Die hat, jetzt fällt mir der Name nicht ein von dem Typen, der die Neutrinos vorhergesagt hat. Wer war denn das?
Ich weiß es auch nicht.
Ach, das war, ich schneide das sowieso raus nachher. Nein, ich habe es jetzt gerade doch.
Weil wir wissen alles.
Ich habe meine Notizen, die zweiten Zettel meiner Notizen noch nicht offen gehabt. Ja? Also es war natürlich, wie wir alle wissen, der Physiker Wolfgang Pauli. Der hat im Jahr 1930 vorhergesagt, dass es ein Teilchen geben soll, das noch bis dahin keiner gesehen hat. Und zwar nicht irgendwie aus Spaß oder Freude oder weil er alle ärgern wollte, sondern man hat damals schon bestimmte so Kernreaktionen beobachtet. Ja? Also man hat halt irgendwie, also Radioaktivität war damals schon bekannt. Man hat schon gesehen, dass bestimmte Atomkerne zerfallen können und sich in andere Atomkerne umwandeln. Und wie bei allen solchen Reaktionen dürfen sich ein paar Dinge nicht ändern. unter anderem die Gesamtenergie. Also es muss auch bei Atomreaktionen, bei Teilchen, muss die Energieerhaltung gelten. Man hat damals aber Reaktionen beobachtet, wo die Energieerhaltung scheinbar verletzt war. Ja, also man hat gewusst, wir haben hier ein Atom, das hat die und die Energie, dann zerfällt es, dann wissen wir, okay, das, was daraus entstanden ist, die Zerfallsprodukte haben jene Energie, dann ist dabei so und so viel Energie abgestrahlt worden und wenn man das alles zusammenrechnet, kommt nicht die Energiemenge raus, die vorher da war. Irgendwas ist also Energie verschwunden und das ist schlecht, wenn sowas passiert.
Naja, das kann halt einfach nicht sein. Ne? Da hat man halt dann irgendwas noch nicht gesehen.
Genau, entweder man hat irgendwann einen Fehler gemacht, ja, irgendwas stimmt nicht, oder man hat dann einfach was übersehen. Und Pauli hat gesagt, okay, die vernünftigste Möglichkeit, das zu lösen, wäre, wenn es noch ein Teilchen gibt, das wir einfach nicht gesehen haben. Und dieses Teilchen hat dann ja auch eine Energie, wenn es wegfliegt. Das hat gemeint, bei diesem Zerfall entstehen die Teilchen, die wir sehen, aber es entsteht auch ein Teilchen, das wir halt übersehen haben, das wir nicht gesehen haben. Und weil wir das nicht gesehen haben, haben wir auch die Energie dieses Teilchens in der Rechnung nicht berücksichtigt und deswegen war die Rechnung falsch. Das hat er gesagt. So. Und er hat es halt, er hat es Geisterteilchen genannt, weil das ja natürlich ein Teilchen sein muss, das sehr schwer reagiert mit dem Rest dessen, was wir haben. Ja, weil wenn es leicht reagiert, dann hätten wir es mit den Messinstrumenten ja auch gemessen. Das heißt, es muss ein Teilchen sein, das so gut wie gar nicht wechselwirkt mit normaler Materie, das einfach quasi glatt durchgeht durch diese Materie. Und das hat er vorhergesagt und er war schon ein bisschen unglücklich mit dieser Vorhersage, weil ihm war schon bewusst, dass es jetzt kein guter Stil ist, Dinge vorherzusagen, die per se unbeobachtbar sind. Ja, also das ist auch heute noch kein guter Stil, wenn man sowas macht. Und aber natürlich, die Wissenschaft ist hartnäckig und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind noch hartnäckiger. Wenn man was vorhersagt, für das es einen guten Grund gibt, dann will man auch rausfinden, ob das wirklich stimmt. Das heißt, man hat sich bemüht. Und kennst du die Geschichte, wie man das Neutrino das erste Mal nachgewiesen hat?
Nicht konkret, ne?
Sehr schön, weil dann kann ich es erzählen, die ist nämlich ziemlich cool. Das war in den 1950er Jahren. Ja? Man hat gewusst, damals schon, also wenn dieses Teilchen existiert, ja, also das hat man dann Neutrino genannt, ja, wenn dieses Neutrino existiert, ja, dann tritt es so gut wie nie mit normaler Materie in Wechselwirkung, aber ab und zu in ganz, ganz seltenen Fällen doch. Ja? Das heißt, in ganz seltenen Fällen kann so ein Neutrino irgendwie auf normale Materie treffen, dort irgendwie eine Reaktion auslösen und über diese Reaktion und jede Menge Rechnung und andere Wissenschaft kann man dann eben auf die Existenz dieses Neutrinos schließen. Das Problem ist, dass es halt so selten ist. Das heißt, um so ein Neutrino nachzuweisen, braucht man nach Möglichkeit etwas, das sehr, 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 sehr viele Neutrinos erzeugt. Weil dann hat man eine Chance, das auch nachzuweisen. Und dieser Prozess sollte idealerweise in unmittelbarer Nähe des Messinstruments stattfinden. Und da hast du eine Idee, was das gewesen sein könnte in den 1950er Jahren. Und drum ein Prozess, der sehr viele Neutrinos freisetzt und den man kontrollieren kann, sodass man es in unmittelbarer Nähe eines Messinstruments stattfinden lassen kann?
Radioaktiver Zerfall?
Ja, aber der ist ja, also da braucht man wirklich viel. Also du brauchst, in dem Fall waren es Atombomben. Ja, also die hat man in den 50er Jahren, ja, die waren ja gerade frisch und neu und spannend. Da hat man jede Menge davon gebaut und gehabt und war ganz begeistert.
Und die haben sich damals noch mit der Sonnenbrille angeschaut, ne?
So. Genau, ja. Und deswegen, also gut, bei der Atombombe, wenn die explodiert, dann passieren jede Menge Sachen, aber es werden halt auch jede Menge Neutrinos freigesetzt. Das Problem war jetzt folgendes, ja, wie kriegst du ein Messgerät in die Nähe einer explodierenden Atombombe? Also das war noch nicht das Problem, sondern das Problem war, wie machst du das so?
Um das Gerät zu zerstören.
Ja. Wie machst du das so, dass du es nachher noch benutzen kannst, genau. Und diese Idee, also das ist eines der coolsten, abgesehen von der Atombombengeschichte, eine der coolsten Ideen, die so Wissenschaft gehabt hat, ja. Die haben sich Folgendes gedacht, ja. Sie suchen sich einen Schacht, ja, also sie graben einen Schacht, einen tiefen, tiefen Schacht in den Boden unter der Bombe, ja. Jetzt lässt du die Bombe explodieren über dem Schacht und gleichzeitig lässt du das Messgerät in den Schacht runterfallen. So, jetzt explodiert die Bombe und das Messgerät explodiert über dem Schacht und das Messgerät fällt in den Schacht hinein. In dem Schacht ist es mal vor der Explosion abgeschirmt, ja, weil da geht so gut wie kein Zeugs von der Atombombe rein. Das Brett, die Bombe war ja über der Erdoberfläche. Was aber auch in den Schacht reingeht, sind natürlich die Neutrinos, wenn es gibt, weil die gehen ja überall durch. Ja. Im Schacht ist das Messgerät dann auch im freien Fall. Ja, das heißt, das sorgt auch dafür, während es halt fällt, ist es im freien Fall. Das sorgt auch dafür, dass du halt die ganze Apparatur genauer arbeiten kann, als wenn es jetzt irgendwo wo steht und dann irgendwie noch Anziehungskraft und so weiter alles ist. In dem Schacht sollte auch ein Vakuum herrschen, und weil sonst dann der freie Fall wirklich frei ist. Und natürlich dauert der ganze Fall nur ein paar Sekunden. Aber wenn da wirklich viele Neutrinos frei werden, so eine Explosion dauert ja auch nicht viel länger, dann reicht das. Du musst halt nur unten irgendwie einen Haufen weiches Zeug hintun.
Genau, damit es nicht zerschellt.
Genau, dann wartest
dann
du halt.
Alles umsonst.
Dann wartest du halt irgendwie ein paar Minuten, setzt die Sonnenbrille auf, damit nichts passieren kann, und gehst in den Schacht.
Duck and cover.
Genau, und gehst in den Schacht und wertest die Daten aus. Ja, das war tatsächlich der Plan des Experiments, wie die beiden Typen, das waren Clyde Cowan und Frederick Raines, die sich das überlegt haben. Ja, und das, ich habe tatsächlich wirklich nachgeschaut, ich habe wirklich dann noch einen Vortrag von Clyde Cowan gefunden, wo er das tatsächlich selbst erzählt hat, dass sie das vorgehabt haben, weil sonst hätte ich es nicht geglaubt, weil es halt so eine irre Geschichte ist. Sie haben es tatsächlich nicht gemacht am Ende, ja, weil sie dann festgestellt haben, okay, das ist zwar sehr erfolgs- und vielversprechend, aber es gab damals in den 50er Jahren auch schon Atomkraftwerke, die auch Neutrinos erzeugen, und wo es jetzt nicht ganz so dramatisch ist, ein Messgerät in die Nähe zu bringen wie bei einer explodierenden Atombombe. Und dann haben sie eben ihre Messungen in der Nähe von einem Atomkraftwerk durchgeführt, und da kommen zwar weniger Neutrinos raus, aber halt man kann wesentlich länger daneben stehen und messen, wenn man Lust hat, ja. Und tatsächlich hat das funktioniert. 1956 hat man es nachgewiesen, und das Ergebnis war, Neutrinos gibt's. Ja, die beiden haben den Nobelpreis dafür bekommen, und absolut zu Recht. Und seitdem wissen wir, dass es diese Neutrinos gibt. Und wir wissen auch, dass diese Neutrinos bei sehr vielen verschiedenen Prozessen stattfinden. Also überall dort, wo Radioaktivität stattfindet, überall dort, wo Atome zerfallen, überall dort, wo Atome sich in andere Atome umwandeln, also Kernspaltung, Kernfusion, und damit auch im Inneren von Sternen. Das heißt, Sterne erzeugen Neutrinos. Unsere Sonne erzeugt Neutrinos. Und tatsächlich sehr, sehr viele. Unsere Sonne erzeugt pro Sekunde 1,8 mal 10 hoch 38 Neutrinos. Das sind viele. Das, ja,
ist so super. Wie war das irgendwie der Vergleich, dass irgendwie pro Sekunde fliegen irgendwie, ich weiß nicht wie viele Billionen Neutrinos durch deine Handfläche?
Ja, also ich glaube, die Zahlen sind, die kannst du fast Zeit beliebig hochsetzen.
Ja,
also,
das ist eh wurscht, genau.
Ich nehme immer die, also 100 Millionen durch jeden Quadratzentimeter. Ist eine Zahl, die ich immer verwende.
Ach so, also nur Millionen? Wirklich? Nicht Milliarden?
Ja, es kommt halt darauf an, wenn du deine Handfläche halt größer machst, ja, der mehr Quadratzentimeter als einen, dann kommst du halt auf ein paar Milliarden. Also, aber es ist eh wurscht. Also es sind so gewaltige Zahlen an Dingen, die da durchsausen. Also das Weltall ist voll mit Neutrinos. Und wenn wir es irgendwie hinkriegen könnten, diese Dinger zu registrieren, dann könnten wir damit was herausfinden über die Objekte, die diese Neutrinos produzieren. Das heißt, es war immer schon seit dem ersten Nachweis der Neutrinos, das waren Neutrinos aus einem Kernkraftwerk in dem Fall, ja, das war eine künstlich erzeugte Neutrinos, aber man hat immer dann auch probiert, Neutrinos nachzuweisen, die eben aus natürlichen Quellen stammen, aus astronomischen Quellen stammen. Und das hat ein bisschen länger gedauert, bis das gelungen ist. Ich habe jetzt gerade die Daten nicht im Kopf. Da gab es auch einen Nobelpreis dafür, für die Leute, die das nachgewiesen haben, dass die Neutrinos, dass sie das erste Mal Neutrinos von der Sonne nachgewiesen worden sind. Ja, das hat man dann mit anderen Methoden gemacht. Da hat man nicht so enorme Mengen Neutrinos gehabt, wie es eben bei den Atombomben oder sowas war, oder halt nicht so leicht, so nah dran messen können wie bei den Atomkraftwerken. Das heißt, man hat den Neutrino-Detektor oder das Neutrino-Teleskop größer bauen müssen. Und das sind tatsächlich die, ja, fast die coolsten Teleskope, wenn man so nennen will, die es gibt. Das sind Teleskope, die flüssig sind und in der Erde verbuddelt werden.
Mhm. Riesige Schwimmbecken, unterirdische quasi.
Ne? Ja, ich glaube, es wird ungern gesehen, wenn man darin schwimmt, aber... Aber es ist das. Es geht darum, bei Neutrinos nachzuweisen, geht es im Prinzip darum, man muss irgendwo einen großen Haufen an Materie hinstellen und dann hoffen, dass, wenn Neutrinos da durchfliegen, mit einem Atom dieser Materie irgendwie wechselwirken. Ja, je mehr Materie man irgendwo hinstellt und je mehr Neutrinos durchfliegen, desto größer ist die Chance, dass man ein oder zwei von diesen Dingern registriert. Und Wasser ist recht gut, weil Wasser ist nämlich auch noch durchsichtig. Denn wenn so ein Neutrino auf Materie trifft, ich werde das jetzt nicht im Detail erklären, ja, aber die treffen dann auf die Atomen, dann können die da diverse Zerfallsreaktionen auslösen. Bei diesen Zerfallsreaktionen entstehen andere Teilchen, die anderen Teilchen zerfallen wieder und so weiter. Und am Ende entstehen Teilchen, die man nachweisen kann, beziehungsweise entstehen dabei auch so kleine Lichtblitze, weil diese Teilchen sich kurzfristig dann sehr schnell bewegen können, schneller als es die lokale Lichtgeschwindigkeit ist. Also die Lichtgeschwindigkeit ist ja in Materie langsamer als im Vakuum. Und man kann sich zwar im Vakuum nicht schneller als Licht bewegen, aber in Materie kann man sich durchaus schneller als das Licht bewegen. Und wenn das passiert, dann gibt es sowas Ähnliches wie einen Überschallknall, halt einen überlichtschnellen Blitz. Nee, der Blitz ist nicht überlichtschnell, aber halt quasi das visuelle Äquivalent zu einem Überschallknall. Das heißt, es gibt einen kleinen Blitz, das heißt Cherenkov-Strahlung, und sowas kann man nachweisen. Das heißt, man hat, wie du gesagt hast, riesige Schwimmbecken gebaut. Also große, große Wassertanks, diese Wassertanks ausgestattet mit extrem empfindlichen Lichtsensoren und das Ganze unter die Erde gepackt, weil halt unter der Erde die Störquellen, die Störstrahlung möglichst gering ist, weil man will ja wirklich nur die Neutrinos aus dem Weltall messen und nicht irgendwelchen anderen Kram. Das heißt, man schirmt es so gut wie es geht von allem anderen ab, weil die Neutrinos kommen so oder so durch, egal wo das Teil jetzt steht. Mhm. Deswegen hat man dann diese Dinger gebaut und tatsächlich angefangen, Neutrinos zu messen.
Ich habe mal ein Foto von so einem Detektor gesehen, von dem Inneren dieses riesigen Schwimmbeckens quasi. Es schaut ein bisschen aus wie ein Borg-Cube, finde ich. Also es schaut extrem cool aus.
Ja, also es ist wirklich so.
Müsst schauen.
Ja, kann man einfach irgendwie so super Neutrino-Detektor irgendwo bei Google oder sonst wo eingeben. Mhm. Dann findet man da diese entsprechenden Bilder. Das schaut wirklich toll aus. Also wirklich so große, mit Sensoren ausgekleidete Kammern, wo dann Leute mit dem Schlauchboot rumfahren und irgendwas montieren oder so. Also das schaut toll aus. Und
Action-Astronomen, nicht so wie wir.
Also es hat tatsächlich, man hat seit 1956 das erste Mal Neutrinos überhaupt nachgewiesen, 1968 hat man dann auch Neutrinos von der Sonne nachgewiesen, das war damals noch mit einem anderen Experiment, also nicht mit solchen Wassertanks, sondern da hat man geschaut, also man hat da spezielle Chemikalien in Tanks gefüllt, von denen man vorher ganz genau wusste, aus was das Zeug besteht, und wenn Neutrinos drauf treffen, dann können die da bestimmte von diesen Atomen in andere, können sich dann umwandeln. Und man hat quasi vorher alle Atome gezählt und nachher alle Atome gezählt und geguckt, wie viele sich geändert haben. Und da konnte man dann rückrechnen, wie viele Neutrinos da durchgesaust sind, und hat da die ersten Sonnenneutrinos entdeckt. Ja. Und auch dafür gab es Nobelpreise. Also Neutrino-Forschung sind ein guter Weg, um einen Nobelpreis zu kriegen.
Und jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, oder?
Doch, es gibt immer noch offene Fragen. Also eine Frage für dies, wann war das? Es muss 2015 oder 16 gewesen sein, gab es auch einen Nobelpreis, nämlich für die Neutrino-Oszillationen. Das war nämlich auch so ein Ding, dass da, wo ein, da, so, so ein Battle zwischen Physik und Astronomie, ja, weil ich habe immer nur von Neutrinos gesprochen bis jetzt. Es gibt drei Arten von Neutrinos. Ja, also es gibt Elektron-Neutrinos, also das sind quasi Neutrinos, die zum Elektron gehören. Es gibt aber auch noch andere Elementarteilchen, nämlich Myonen und Tauonen. Heißen die so?
Ja, die heißen so.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Englisch war oder Deutsch oder ob das ist jeder gleiche Begriff. Ja, also das sind im Wesentlichen das Myon und das Tauon, sind im Wesentlichen schwerere Kopien des Elektrons. Also die sind so wie ein Elektron, nur halt jeweils ein bisschen schwerer.
Man und weiß nicht kurzlebiger.
Genau, also die sind auch nicht, die zerfallen auch. Also man weiß nicht wirklich, wozu die gut sind, die Dinger. Braucht man eigentlich nicht, um Materie aufzubauen, aber wir haben halt quasi drei Varianten von Materie. Wir haben Elektron und Elektronneutrino und dann haben wir halt noch zwei andere Varianten von Elektronen. Und warum es die gibt und warum es gerade drei gibt, weiß immer noch keiner. Aber die sind da. Und auch das Myon und das Tauon hat jeweils ein Neutrino. Also es gibt Elektronneutrinos, Myon-Neutrinos und Tauon-Neutrinos.
Genau, also wenn bei einem Prozess ein Elektron entsteht, dann entsteht ein Elektron-Neutrino dazu, quasi, um diese Energiebilanz, Massenbilanz auszugleichen.
Genau. Und es gibt es dann auch in positiv und negativ geladen. Also es gibt quasi Elektron-Neutrinos und Anti-Elektron-Neutrinos. Also insgesamt gibt es 6 Stück von den Dingern.
Ja, man nennt das ja nicht umsonst Zoo, Materie Zoo.
Genau.
allerhand lustige Creatures gibt es da.
Genau. Also es gibt dann noch, keine Ahnung, es gibt dann noch, wenn wir jetzt zu den zusammengesetzten Teilchen kommen, vielleicht erzähle ich noch von denen später noch, da gibt es irgendwie Pionen und Kaonen, das sind auch irgendwie so komisch, das sind keine Elementarteilchen, aber auch Teilchen. Also es gibt wirklich, wenn man irgendwie gerne Dinge klassifiziert, dann ist man in der Teilchenphysik richtig.
Genau, und jetzt, wo die Tiergärten immer noch geschlossen sind, sind wir im Internet mit dem Particle zu vergnügen. Da gibt es so lustige Plüschfiguren.
Genau, die hätte ich ja gerne alle. Also die sind ich habe ja tatsächlich auch aus natürlich rein aus pädagogischen Gründen, um meine Wissenschaftskommunikationsaktivitäten habe ich ja das komplette Sonnensystem als Plüschfiguren. Also ich habe alle Planeten und Sonne und Kometen alle als so Plüschdinger. Und die kann man auch, die gibt es mittlerweile, die gab es früher auch nur in den USA und die kann man aber auch in Deutschland, über Österreich, also einfach ganz normal bestellen. Aber diese Plüsch-Elementarteilchen, die sind immer noch verdammt schwer zu kriegen. Und die sind wirklich cool. Also da gibt es Higgs-Boson und alles. Also da hätte ich die sind wirklich cool.
Das Graviton und das Tachyon, das coolste Teilchen überhaupt.
Da wissen wir beide noch nicht, ob es die Dinger gibt. Aber
ja, genau deshalb.
Aber es sind, es ist ja kein Plüschtier-Podcast, aber die gibt es auf jeden Fall, also schaue ich das an, wenn ihr gern irgendwie...
Wir müssen neue Zielgruppen erschließen, Florian.
Ja. Ja, also wenn ihr noch irgendwie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk sucht, dann für Leute...
Für uns.
Das wollte ich jetzt nicht sagen.
Schickt uns ein Teilchen zu.
Wenn ihr eure Tierchen. Kinder vergessen habt, ihnen was zu schenken, dann bestellt noch schnell ein paar Plüsch-Elementarteilchen, dann ist alles wieder gut. Jedenfalls, ich wollte etwas ganz anderes erzählen. Ja? Ich wollte erzählen, dass es eben 3 Arten von Neutrinos gibt. Und was damals so späte 60er, 70er, 80er, was man da gemessen hat, war, dass man hat weniger Neutrinos gemessen, als man eigentlich dachte, dass da sind. Ja, also man hat gemessen, okay, Sonne, man hat gewusst, wenn die Sonne so funktioniert, wie die Astronomen sagen, dass sie funktioniert, dann müssten da so und so viele Neutrinos rauskommen und wenn unsere Detektoren so gut funktionieren, wie sie funktionieren, müssten wir da ungefähr so und so viel messen können. Ja, das hat man abschätzen können und hat festgestellt, okay, wir messen deutlich zu wenig. Wir messen nur ein Drittel von dem, was da war.
Das war so ein Faktor 2 oder so, gell?
Nein, es war ein Drittel tatsächlich.
Ein Drittel sogar.
Ja, weil nämlich man nicht berücksichtigt hat, dass es diese 3 Neutrino-Arten gibt und vor allem nicht berücksichtigt hat, dass sich diese Neutrino-Arten ineinander umwandeln können. Das ist das Phänomen der Neutrino-Oszillation. Das heißt, wenn so ein Neutrino losfliegt von der Sonne, dann fliegt es vielleicht als Elektron-Neutrino los. Unterwegs verwandelt sich es aber in ein Tauon-Neutrino und dann wird es ein Myon-Neutrino und dann wird es wieder ein Elektron-Neutrino. Also das oszilliert so zwischen den Zuständen hin und her. Und fragt mich nicht warum, das kann ich jetzt nicht erklären, aber die tun das. Und wenn man jetzt quasi ein Messgerät hat, das halt nur eine Art von Neutrinos misst und diese Oszillationen, den ganzen Krempel nicht berücksichtigt, misst man halt weniger, als was da war. Und für diese Entdeckung dieser Neutrino-Oszillationen, das war eben genau das, für das es irgendwie im 2015 den Nobelpreis in Physik gab, weil erstens... eigentlich ist es unfair, dass die Physiker den Preis bekommen haben. Ja, weil die haben immer gesagt, das Modell der Sonne von der Astronomie ist falsch. Die sollen das Modell, die sollen ihre Sterne auf die Reihe kriegen. Wir messen alles richtig, aber am Ende hat die Astronomie recht gehabt und die Physik hat falsch gemessen. Aber sie haben den Preis bekommen, weil nämlich diese Neutrino-Oszillationen nur dann stattfinden können, wenn das Neutrino eine Masse hat. Und das ist eine der großen offenen Fragen in der Teilchenphysik, dass die Masse der Neutrinos. Wir wissen, dass die Neutrinos eine Masse haben müssen, weil sie sonst nicht oszillieren könnten, sonst wird dieses messbare Phänomen nicht existieren. Wir wissen auch, dass diese Masse absolut winzig sein muss. Ja, also die Neutrinos haben wirklich, wir können sie noch nicht so genau messen, um einen Wert anzugeben. Wir können nur sagen, dass es kleiner als ein bestimmter Wert sein muss und dieser Wert ist wahnsinnig winzig. Ja, also die haben eine wahnsinnig winzige Masse, aber sie haben eine. Und das Problem ist, dass dieses Masse-Neutrino eigentlich nicht in das Modell der Teilchenphysik reinpasst, weil laut Teilchenphysikmodell, das wir jetzt verwenden, sollten die Neutrinos keine Masse haben. Ja, sie haben aber eine. Das heißt, da passt irgendwas nicht zusammen. Und wer das aufdröselt, das ist auch wieder sicherer Nobelpreis, was da rauskommt. Aber wir wollen ja nicht über Physik reden.
Gibt es da schon Vermutungen oder ist das noch?
Ich gehe fix davon aus, dass es Vermutungen gibt, aber ich habe keine Ahnung davon. Also ich verstehe schon, was die Teilchenphysik sicher weiß, verstehe ich schon das meiste nicht. Also was die vermuten, das ist alles noch konfuser.
Ja. Fair point.
Aber ich nehme an, vielleicht hören ja Leute zu, die sich in Teilchenphysik auskennen, dann sagt uns bitte Bescheid, wie das mit den Neutrino-Oszillationen und der Neutrino-Masse ist. Ich weiß, dass in Karlsruhe gerade ein Experiment vor ein paar Jahren aufgebaut wurde, wie heißt denn das, wieder so ein Frauenname, die Neutrino-Waage, irgendwas mit K, weil es aus Karlsruhe ist, Karlsruhe, Neutrino. Neutrino-Waage. Neutrino-Waage, ich glaube, das ist Karin. Die Teilchenphysik-Leute nennen Dinge wahnsinnig gern nach Frauen.
Okay.
Der Teilchenbeschleuniger in Wien heißt ja Vera, der in Hamburg heißt Desi und Bessie und so weiter. Katrin heißt die Neutrino-Waage, das Karlsruhe-Tritium-Neutrino-Experiment. Ich möchte nicht so viel abschweifen, aber das war auch eine coole Sache. Also dieses Teil, die haben da wirklich einen gigantischen Tank bauen müssen für das. So ein Vakuumtank, der war wirklich groß. Und den haben die im Prinzip so, weiß ich, ein bisschen, der ist in Karlsruhe ist der quasi aufgestellt. Gebaut wurde das Ding in Deggendorf. Ja, also Deggendorf ist in Bayern an der Donau. Karlsruhe ist halt, ja, da wo Karlsruhe ist, Baden-Württemberg. Also das ist eigentlich nicht so weit. Ja, sie haben aber diesen Tank auch in Deggendorf auf die Donau geladen, sind mit dem Tank auf dem Boot die Donau runtergefahren bis ins Schwarze Meer. Da ist es auf dem Schiff umgeladen worden, sind mit dem Schiff durch Schwarze Meer durch, durchs Mittelmeer durch, bei Gibraltar vorbei, durch den Atlantik, oben rum durch den Ärmelkanal, dann wieder in Amsterdam oder irgendwo in Holland haben sie es umgeladen, wieder auf ein Schiff, sind den Rhein runtergeschippert, bis fast nach Karlsruhe und dann erst die letzten 6,8 Kilometer ist das Ding mit dem Auto gefahren. Für die 6,5 Kilometer haben sie 4,5 Stunden gebraucht, weil das halt so ein gigantisch großes Teil war. Ja, also die hätten eigentlich nur ein paar, weiß nicht, irgendwie ein paar 350 Kilometer zurücklegen müssen, sind aber irgendwie einmal um ganz Europa rumgeschippert, weil das so groß war, das Teil.
Cool. Und das war dann tatsächlich die einfachere und wahrscheinlich schnellere Variante, das Ding auf einem Schiff. Die
mögliche Variante, weil das Teil so groß ist. Also du musst das anschauen, das war wirklich so ein, ich habe damals, das ist noch
das hätte gar nicht auf die Autobahn gepasst.
Überhaupt nicht, ja. Also das, ich habe das damals auch mitbekommen, das war im 2015, das ist noch gar nicht so lange her. Da gibt es wirklich Bilder, wie dieses Teil da durch die Städte transportieren. Das stößt links und rechts quasi fast an den Häusern an. Ja.
Warum haben sie es nicht in Karlsruhe gebaut?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich konnten sie das dort nicht. Ich weiß es nicht, warum sie das nicht irgendwie machen.
Deutsche.
Wird schon seine Gründe gehabt haben. Ja, jetzt jedenfalls dieses Katrin-Teil, das ist dazu gemacht, um die direkte Masse vom Elektron, die Masse vom Elektron-Neutrino zu bestimmen. Oder Elektron-Antineutrino, um genau zu sein. Aber Hauptsache, man weiß einmal die Masse von einem von diesen Dingern. Aber wie gesagt, die Frage ist noch offen. Aber eigentlich will ich über Astronomie reden.
Ja, und nicht über die drei verschiedenen Arten von Neutrinos, ne? Und über.
Ja, das war jetzt nur die Einleitung, aber es geht tatsächlich um Neutrino-Astronomie. Das ist ja eines, so wie die Gravitationswellenastronomie, über die wir in einer der ersten Folgen gesprochen haben, ist ja eine der quasi neuen, jetzt in den letzten Jahrzehnten oder letzten 10 Jahren, kann man fast sagen, neu hinzugekommenen Wege für die Astronomie, das Universum zu verstehen. Weil alles bis dahin war ja nur Licht. Ja, am Anfang halt das für unsere Augen sichtbare Licht und dann im Laufe der Zeit immer mehr vom restlichen elektromagnetischen Spektrum, also halt ja, ultraviolettes Licht, Infrarotlicht, Röntgenlicht, Radiolicht und der ganze andere Krempel. Aber es war immer Licht, immer Elektromagnetismus. Und mit den Neutrinos hat man so wie mit den Gravitationswellen eine komplett andere, unabhängige Quelle für astronomische Informationen, die nicht mit Licht zu tun hat. Und das ist extrem cool und spannend. Und aber halt auch schwierig. Gravitationswellen.
Ja, weil sich die Dinger nicht detektieren lassen. Ne?
Genau, das war bei den Gravitationswellen, hat man auch irgendwie Jahrzehnte gebraucht, bis man die erste detektiert hat. Und bei den Neutrinos ebenfalls. Also da läuft es mittlerweile ein bisschen besser und man hat wirklich schon, es sind jetzt überall auf der Welt verteilt, diverse große Astronomie-Neutrino-Detektoren. Und der coolste davon, der steht in der Antarktis. Das ist Ice Cube. Das ist echt ein geiles Teil. Der heißt Eiswürfel und ist auch ein Eiswürfel. Und zwar, weil ja, ich habe schon gesagt, Wasser ist ganz gut, um sowas zu machen. Und da hat es ja Wasser am Südpol. Ist halt gefroren, aber das ist wurscht. Das heißt, man hat einfach so ein paar so kleine Schächte reingeschmolzen, in diese Schächte Sensoren versenkt. Insgesamt auf einem Volumen von einem Kubikkilometer hat man da 5160 Sensoren reingehaut ins Eis. Ja? Das heißt, du hast einen riesigen unterirdischen Eiswürfel und das Ding heißt halt deswegen Ice Cube. Und das Eis ist halt auch in diesen Tiefen, wo man das macht, extrem klar, durchsichtig, weil halt der Druck, der da herrscht, jedes Luftbläschen rausgequetscht hat. Das heißt, es ist extrem durchsichtig. Das heißt, du kannst auch da diese Cherenkov-Strahlung, diese Überlichtblitze messen. Und dieses Ice Cube-Teil, das hat tatsächlich mittlerweile schon einige coole Entdeckungen gemacht. Und man sieht, wie schwierig die Neutrino-Astronomie ist an der Tatsache, dass man, Sonnenneutrinos hat man dann schon beobachtet. Das geht mittlerweile recht gut, Neutrinos von der Sonne beobachten. Aber das Ziel war halt, Neutrinos zu beobachten, die woanders herkommen, nicht von der Sonne. Und das ist 2013 das erste Mal gelungen. Und zwar zwei Neutrinos. Zwei Stück hat man beobachtet, 2013.
Zwei Stück?
Genau. Die haben so eine hohe Energie gehabt, also man kann halt quasi messen, welche Energie diese Neutrinos haben. Und man weiß, welche Energie Neutrinos von der Sonne haben sollten, in welchem Bereich die liegen. Und die haben so hohe Energien gehabt, dass sie irgendwo woanders hergekommen sein müssen. Und tatsächlich, man hat diesen Neutrinos, die haben Namen bekommen. Ja? Also das war noch irgendwie eine Zeit, wo du den Neutrinos oder so wenig Neutrinos gemessen hast, dass die jeweils irgendwie einen Namen bekommen haben. Es wäre so, wie wenn du den Photonen Namen gibst, die du im Teleskop irgendwie beobachtest.
Und wie haben sie geheißen,
die beiden? Rat mal. Es ist ein berühmtes Duo, kann man sagen.
Batman und Robin.
Oh, das wäre viel cooler gewesen. Ja, musst du in die kindischere Richtung gehen.
Okay. Jetzt war sicher ein englischer Name, oder?
Ja, aber man kennt es auch, im deutschsprachigen Raum.
In die kindliche Richtung, also mir fällt jetzt nichts mehr ein. Sag's einfach.
Ernie und Bert.
Oh Gott.
Ja, also man hat 2013 hat Ice Cube Ernie und Bert gemessen und gewusst, okay, die Dinger kommen nicht von der Sonne, man hat auch nicht gewusst, wo sie herkommen. Ja, weil du kannst natürlich das Teleskop nicht irgendwie rumschwenken oder sowas. Ja, das geht bei den Dingern nicht. Das heißt, du hast doch keine Information darüber, wo genau dieses Teil herkommt. Ja, aber dann 2017 hat man noch ein Neutrino gefunden. Diesmal war man anscheinend schon wieder ein bisschen nüchterner. Das heißt nur noch Ice Cube 170922a. Es hat immer noch einen Namen, aber keinen kindischen Namen mehr. Mhm. Und in dem Fall hat man das gemacht, was vielleicht wahrscheinlich die Zukunft der Astronomie sein wird, nämlich Multi-Messenger-Astronomie. Das heißt, man probiert den Himmel.
Hat jetzt aber nichts mit WhatsApp und Telegram zu tun.
Nein. Also die wird vermutlich auch irgendwo benutzt werden, aber es geht darum, dass du halt den Himmel gleichzeitig mit eben nicht nur elektromagnetisch, sondern eben auch mit Gravitationswellen und Neutrinos beobachtest. Ja? Also dass du alle die Methoden gleichzeitig verwendest, um so halt mehr herauszufinden, als wenn du nur eins davon verwenden können würdest. Und in dem Fall hat man quasi, man hat dieses Neutrino detektiert. Und gesehen, okay, das hat so enorm viel Energie, das muss wirklich irgendwo herkommen, wo es arg zugeht im Universum. Und hat deswegen sofort nach dieser Detektion des Neutrinos die normalen Teleskope auf der Welt angerufen, also aufgerufen, ob er sich aber angerufen hat, aber aufgerufen auf jeden Fall, zu schauen, ob am Himmel gerade irgendwo was Arges abgeht. Ja? Und man kann so grob die Richtung angeben, nicht genau, aber nur sehr, sehr grob, aus welcher Richtung das Neutrino kommt. Und in dieser Richtung hat man einen Blazar gesehen. Und Blazare müsstest du eigentlich gut kennen. Oder Blazar.
Blazar. Oh, ja.
Geht um aktive Zentren von Galaxien, ja. Das ist doch dein Ding.
Ja, aber jetzt genau den Unterschied zu einem Quasar. Es ist sehr ähnlich, aber irgendwas ist anders. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ja,
also, was war der Unterschied?
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wenn du es nicht weißt, was ich das wissen. Das ist, ja. Aber
es ist so ähnlich wie ein Quasar, aber hat noch irgendwie mehr von irgendwas. Vielleicht mehr Radiostrahlung, vielleicht mehr Gammastrahlung, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall ist es das eben aktive Zentrum einer Galaxie, wo ein supermassereiches schwarzes Loch sitzt. Das haben wir schon in vergangenen Folgen erzählt, wie das abläuft. Und wenn da Zeug reinfällt ins Loch, dann wird Energie abgestrahlt und auch Neutrinos erzeugt. Und so wie es aussieht, hat eben Ice Cube ein Neutrino von diesem Blazar gemessen. Ja, also das war das erste Mal, dass man tatsächlich ein extrasolares Neutrino mit bekannter Quelle nachweisen konnte. Ja, also die Neutrino-Astronomie funktioniert. Ja, noch nicht wahnsinnig gut, aber sie funktioniert. Und das ist genau das, jetzt kommen wir endlich zu der Arbeit, die ich gefunden habe. Das ist ein Paper, das ich in der Datenbank für Papers gefunden habe. Es ist recht aktuell. Es ist erst ein paar Wochen alt, wenn ich mich nicht täusche. Na, ist gar nicht, 23. Dezember, sogar erst zwei Wochen alt ungefähr. Und es ist jetzt kein Journal veröffentlicht, soweit ich sehe, sondern es dürften die beiden Typen, die es geschrieben haben, einfach nur mal so geschrieben haben. Aber es war eben, fand sehr interessant. Und zwar stammt es von Sergei Demidov und Dmitri Gorbunov, die beide aus Moskau sind, vom Institut für Nuclear Research der Russian Academy of Sciences. Und deren Artikel heißt Lunar Neutrinos, also Mond-Neutrinos.
Mhm.
Weil nämlich auch der Mond Neutrinos erzeugen kann. Und zwar nicht von selbst.
Also nicht jetzt von der Sonne zurückgeworfene, sondern von, ja.
Nein. Also es
von der Sonne kommende und reflektierte. Sondern eigene.
Jein, also der Mond kann nicht aus sich, also er kann vermutlich auch aus sich heraus Neutrinos erzeugen, weil irgendwo radioaktives Zeug wird auch im Mond rumliegen und das wird auch zerfallen und da wird es auch irgendwie Neutrinos geben am Mond. Aber in dem Fall geht es um kosmische Strahlung. Ja, also das ist tatsächlich also Teilchenstrahlung von der Sonne, also Zeug, das aus der Sonnenatmosphäre, das ins All geschleudert wird, beziehungsweise auch von anderen Sternen kommt. Also diese kosmische Strahlung, die da überall im Universum rumsaust und die wird bei der Erde normalerweise eben von der Erdatmosphäre abgehalten. Das heißt, da kommt nicht so viel durch. Am Mond gibt es aber keine Atmosphäre. Das heißt, da kann die kosmische Strahlung voll durchschlagen bis zur Mondoberfläche, kann dort auf den Regolith treffen, also diesen Mondstaub, der überall drin liegt, wird dort abgebremst, diese Teilchen der kosmischen Strahlung, und können dann wechselwirken mit der Materie dort. Und da gibt es eben ein paar so Kernreaktionen, die stattfinden können, wobei Neutrinos freigesetzt werden. Ja, also jetzt ist da alles in dem Paper im Detail aufgeschlüsselt. Also da werden irgendwie Pionen, negative und positive Pionen produziert und die können dann quasi, wenn sie da auf die Teilchen treffen, dann irgendwie abgebremst werden und dann zerfallen die und irgendwelche anderen werden eingefangen und dann werden Neutrinos. Also die Details sind jetzt alle nicht wirklich das Spannende dran. Das Spannende ist nur, dass eben die Bestrahlung des Mondes mit kosmischer Strahlung Neutrinos freisetzt. Das war jetzt nichts Neues, das wusste man auch schon vorher, aber die beiden haben sich überlegt, dass das vielleicht doch ganz spannend wäre, sich das genau anzuschauen, weil der Mond halt ein sehr, sehr gutes Objekt ist, um den ganzen Kram mit der Neutrino-Astronomie vernünftig zu testen. Weil du brauchst ja, wenn du irgendwas ausprobieren willst, probierst du es ja nicht gleich mit dem Unbekannten aus. Du brauchst irgendwas, eine bekannte Quelle und eine gute Quelle und eine, wo du auch sagen kannst, also beim Mond wissen wir, wo er ist. Können wir auch vorhersagen, wo er ist. Ja, und wenn wir vorhersagen können, wie viele Neutrinos davon kommen, dann kann man da jedes Teleskop, jeden Detektor, mal vernünftig ausprobieren mit dem Teil. Und deswegen haben die sich hingesetzt und mal alles ausgerechnet. Und was ich ganz besonders interessant fand, war, dass sie tatsächlich gezeigt haben, dass die Art der Neutrinos, also du kannst mit Neutrinos keine wirklichen Bilder machen, aber du kannst halt quasi die Neutrinos aufteilen nach der Energie, die sie haben. Und sie haben gezeigt, dass du quasi so eine unterschiedliche Energieverteilung von Neutrinos kriegst, je nachdem, wie das Material der Mondoberfläche genau beschaffen ist. Das heißt, du könntest mit Neutrino-Beobachtungen herausfinden, wie die Zusammensetzung der Mondoberfläche sich verändert von verschiedenen Positionen. Ich meine, gut, das wissen wir auch so, weil wir waren ja schon dort und haben es angeschaut, aber tatsächlich funktioniert das.
Gut, aber wenn man das genau weiß und überprüfen kann, dann kann man quasi die Neutrino-Beobachtungen kalibrieren mit so etwas. Ne? Das ist ja das Coole dran.
Ganz genau. Das Problem an der Sache ist nur, dass das halt noch nicht funktioniert. Weil... Also es funktioniert insofern, als dass es prinzipiell keinen Grund gibt, warum es nicht funktionieren sollte. Aber das Problem ist halt, dass das, was Sie berechnet haben, der Neutrino-Fluss vom Mond, halt im Wesentlichen, der ist ein bisschen schwach. Ja? Also der würde sich nicht, der scheidet sich nur minimal vom sogenannten diffusen Supernova-Neutrino-Hintergrund. Also einfach quasi der, weil ja Supernova-Explosionen auch Neutrinos erzeugen und im Universum immer wieder mal Supernovas explodieren. Das heißt, es gibt quasi auch so eine Hintergrundstrahlung von Neutrinos, die übrigens auch so schwach ist, dass wir sie noch nicht nachgewiesen haben. Die ist auch nur hypothetisch, aber wir haben sie noch nicht nachgewiesen. Und in der gleichen Größenordnung bewegt sich die Neutrinostrahlung vom Mond. Aber weil der Mond halt, wir kennen die Mondbahn genau. Wir wissen, dass die Mondbahn auch nicht keine Kreisbahn um die Erde ist, sondern der ist mal näher, mal weiter weg von der Erde. Das heißt, dadurch ändert sich dann auch der Neutrinofluss. Und durch diese Veränderung könnte man, wenn man ein Neutrino-Teleskop hat, das gut genug ist, tatsächlich die Mondneutrinos von den anderen Neutrinos unterscheiden. Aber wie gesagt, wir haben noch keine Teleskope, die das können. Aber wenn sie es können, dann sind die Neutrinos vermutlich ein sehr, sehr guter Weg, um mehr über Himmelskörper herauszufinden. Und nicht nur über den Mond. Also das war der Anlass, weswegen ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, diese Geschichte mit den Mondneutrinos. Aber es gab tatsächlich in den letzten Wochen auch ein ganz konkretes Ergebnis, dass wir der Neutrino-Astronomie zu verdanken haben. Nämlich etwas, was wir über unsere eigene Sonne noch nicht gewusst haben und jetzt wissen, dank Neutrino-Astronomie. Hast du die mitbekommen, die Geschichte?
Nein.
Da geht es, war ein Nature Paper sogar, da geht es um etwas, das sich CNO-Zyklus nennt. Oder Bethe-Weizsäcker-Zyklus, sagt man auch mal. Wir wissen, dass in unserer Sonne Kernfusion stattfindet. Ja? Also irgendwie aus Wasserstoff entsteht Helium. Und zwar in dem Fall über den Umweg von Deuterium. Das nennt sich ein bisschen ein Proton-Proton-Zyklus. Ja, also aus Details erkläre ich jetzt nicht, das ist jetzt auch nicht relevant, aber man macht eben den Wasserstoff, dann wird der Deuterium draus, also ein Wasserstoffisotop und dann wird der Helium draus. Das ist der Prozess, mit dem unsere Sonne ihre Energie erzeugt. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg, wie man aus Wasserstoff Helium machen kann, der braucht aber einen Schwung anderer Elemente dazu. Der braucht vor allem eben Stickstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff. Und die chemischen Symbole eben C, N und O, deswegen heißt das Ganze CNO-Zyklus. Das heißt, wenn ich einen Stern habe und in dem Stern ist schon Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff drin, dann kann ich über so ein kompliziertes System, da wird irgendwie Kohlenstoff und Wasserstoff wird Stickstoff und mit dem Stickstoff zerfällt in anderen Kohlenstoff und dann kommt da nochmal Wasserstoff dazu, dann wird da nochmal anderer Stickstoff und dann wird der andere Sauerstoff drauf, also eine ganze Kette an Fusionen und am Ende habe ich dann auch aus Wasserstoff Helium gemacht und zwischendurch halt ein paar von diesen Kohlenstoff, Stickstoff auf Sauerstoffteilen gebraucht.
Isotope benutzt,
genau.
Die anderen.
Ja. Die haben das irgendwie so katalysiert im Wesentlichen. Ja?
Und die sind natürlich in den Sternen der Sonnengeneration schon drinnen, weil die sind ja schon angereichert worden von einer früheren Sterngeneration mit diesen schweren Elementen.
Ganz genau, weil die allerersten Sterne, die hatten nur Wasserstoff und Helium, die konnten nur den normalen Proton-Proton-Zyklus machen. Spätere Sterne konnten theoretisch auch diesen CNO-Zyklus benutzen. Man weiß auch, dass der erst bei Temperaturen über 14 Millionen Grad abläuft. Wenn es richtig heiß ist, funktioniert das richtig gut. Das heißt, wenn es im Inneren von einem Stern so um die 30 Millionen Grad hat, dann ist der CNO-Zyklus wirklich der vorherrschende Weg, um Kernfusion zu machen. In unserer Sonne ist es aber kühler. Ja? Unsere Sonne hat halt so 15 Millionen Grad im Zentrum. Das heißt,
geht's Grad, aber noch nicht Es zahlt sich noch nicht, da geht es sich gerade schon aus, ja, aber es zahlt sich noch nicht so richtig aus.
Ganz genau, und das war eben die Frage. Man hat gewusst, okay, vermutlich läuft in der Sonne CNO-Zyklus ab. Man hat aber nicht gewusst, wie viel das ausmacht. Das hat man nicht genau gewusst. Aber jetzt, dank Neutrino-Astronomie, und zwar war das ein Experiment, so ein Detektor, genau einer von denen, die du erzählt hast, diese großen unterirdischen Tanks, Borexino-Experiment. Ich überlege gerade, ich glaube, Borexino ist nicht der Ort. Es ist auf jeden Fall in Italien, ja. Und das Experiment heißt Borexino, ist in Italien unterirdisch. Und da hat man erstmals, weil natürlich unterschiedliche Kernreaktionen, unterschiedliche Neutrinos mit unterschiedlichen Energien erzeugen. Diesmal ist es dann nach langen, langen Messungen, ist es erstmals gelungen, eben Neutrinos nachzuweisen, die eben beim CNO-Zyklus entstanden sind und nicht beim Proton-Proton-Zyklus. Das heißt, man konnte jetzt damit zeigen, erstens, dass der wirklich stattfindet und auch abschätzen, was für einen Anteil der ausmacht. Und zwar eben ungefähr 1% der Energie unserer Sonne wird durch CNO-Zyklus gewonnen. Mhm. Der Rest Proton-Proton. Also das ist etwas, was wir wirklich konkret mit Neutrinos herausgefunden haben, was im Inneren der Sonne abgeht, wo man mit normalem Licht nicht hinschaut.
Und ist dabei auch dieses Bild entstanden, das du mir am Anfang geschickt hast?
Nein, das nicht. Das Bild ist tatsächlich, da habe ich einfach geschaut, es ist Kamio Kande, das ist so ein japanisches Experiment und die haben anscheinend das läuft da seit Mai 96 bis März 2017, 16 sind die Daten. Die haben anscheinend einfach irgendwie mal so Daten zusammengesammelt über diese Jahre hinweg und dann halt da dieses Ding draus gemacht. Das war einfach nur, ich glaube, es gibt noch ein anderes Bild, ein populäreres Bild von der Sonne mit Neutrinos, aber es war halt einfach mal cool, weil du halt das erste Mal wirklich ein Bild zeigen konntest. Ja? Also nicht einfach nur ein Plot von Neutrino-Energien, sondern wirklich halt ein Bild zeigen konntest und darum habe ich das ausgesucht.
Ich finde es immer noch, mir ist immer noch dieser Blazer, dieser wahnsinnige Quasar irgendwie im Hinterkopf geblieben. Ein Neutrino.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen, dass man mit diesen Dingen detektiert man ein Neutrino von einem wahnsinnig hell strahlenden, aktiven Galaxienkern in, ich weiß nicht, wie viel Millionen, vielleicht sogar Milliarden Lichtjahren Entfernung.
Es gibt noch ein besseres Beispiel, noch nicht ein besseres, aber es gibt noch ein schöneres Beispiel, wo man es genau weiß, denn es sind ja, ich habe vorhin erwähnt, dass auch bei Supernova-Explosionen Neutrinos entstehen. Ja, also das ist tatsächlich sogar der Prozess, also der ist
die Hauptquelle im Universum.
Ja, aber man ist es vor allem der Prozess, der halt für die Supernova-Explosion an sich wahnsinnig wichtig ist, ja, weil da fällt dieser Stern in sich zusammen, dieser große Stern, weil der Strahlungsdruck durch die Kernfusion in seinem Inneren zu Ende ist, weil er ausgebrannt ist und dann fällt das ganze Teil in sich zusammen. Ja, und wenn da ausreichend viel Masse auf den Kern quetscht, da werden halt quasi die Atome zusammengequetscht, es gibt Wechselwirkungen, die es sonst nicht geben würde und es entstehen auch da Neutrinos und extrem viele Neutrinos, wirklich wahnsinnig viele Neutrinos und die sausen dann halt, die tragen quasi auch die ganze Energie der Supernova mit weg, die sausen dann auch aus diesem sterbenden Stern hinaus, werden auch durch die Schichten, die äußeren Schichten des Sterns, die ganzen Materieschichten des Sterns nicht aufgehalten. Und das hat man gemerkt im Jahr 1987. Supernova 1987a.
Ah, ja.
Das war ein Ausbruch einer Supernova großen Magellanschen Wolke, genau. Also in unserer Nachbar-Zwerggalaxie. Und ich weiß gar nicht, wie weit das Teil jetzt weg war. Ein paar hunderttausend Lichtjahre? Millionen Lichtjahre?
Nein, keine Million. Ein paar hunderttausend, ja.
Jedenfalls hat man da, tatsächlich, man hat natürlich so eine Supernova, die merkt man auch, wenn sie nahe genug ist, am Licht. Da wird es wahnsinnig hell. Aber man hat tatsächlich ein bisschen vorher, bevor man das, also man hat, das hat man erst nachher gemerkt, aber 3 Stunden, bevor das Licht der Supernova die Erde erreicht ist, haben die diversen Neutrino-Observatorien, die es damals gegeben hat auf der Erde, festgestellt, dass da plötzlich mehr Neutrinos gemessen werden als sonst. Die haben natürlich Neutrinos gemessen, ja, das war halt deren Job. Die haben halt diversen wissenschaftlichen Gründen ständig die metaphorischen Augen nach Neutrinos offen gehalten und haben festgestellt, da kommen auf einmal mehr. Haben wir mal nicht gewusst, warum. Und erst 3 Stunden später hat man dann quasi mit dem Teleskop gesehen, dass da ein Stern explodiert in der Magellanschen Wolke, weil die Neutrinos tatsächlich nicht schneller als das Licht unterwegs waren, aber halt einen Vorsprung bekommen haben, weil das Licht musste sich erst den Weg durch diese ganzen Materieschichten aus dem Zentrum des Sterns hinausbahnen. Die Neutrinos sind einfach durchgesaust und das hat gereicht, dass die halt dann nicht eingeholt worden sind.
Ja. Mhm. Und auch das hier. War sogar nur 3 Stunden. Ne? Aus der Sonne brauchen ja die Photonen ewig, bis sie rauskommen.
Ja, eh, aber das,
wie gesagt. Waren eh schnell in 3 Stunden. Also.
Ja, eh. Und das Schöne ist, dass auch da wirklich, also man weiß deswegen auch, das ist ein weiterer Grund, dass die Masse der Neutrinos nicht wahnsinnig groß sein kann. Also die sind fast mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Sonst wären die halt nicht so, hätten die nicht so einen großen Vorsprung gehabt. Aber auch hier wieder, wenn ich sage, man hat dann einen starken Anstieg an Neutrinos gemessen. Ja? Das sind hier, ich habe eine Liste rausgesucht, der Kamiokande-Detektor, dieser japanische, hat 11 Neutrinos beobachtet. ein amerikanisches Experiment 8 und ein, ich glaube, ein Schweizer und ein russisches Experiment jeweils 5. Ja? Also super. Insgesamt.
Aber das ist halt dann auch man muss es halt dann immer vergleichen mit diesem. Mit dem Nullpunkt quasi, mit dem Hintergrund, wenn man normalerweise ein Neutrino alle 2 Wochen detektiert und dann plötzlich innerhalb von 10 Minuten 8, dann ist das halt wahnsinnig viel. Ne?
Man kann es halt auch irgendwie anders noch vergleichen. Man kann ja theoretisch, man kann ja abschätzen, man weiß, was passiert, wenn so ein Stern in sich zusammenfällt, man weiß, welche Reaktionen da stattfinden. Und so. Also man kann abschätzen, jetzt nicht genau natürlich auf das Neutrino genau, aber man kann abschätzen, wie viele Neutrinos tatsächlich ungefähr bei so einer Supernova frei werden. Ja, und in dem Fall sind das 10 hoch 57. Also ich weiß nicht, es hat sicher einen Namen, diese Zahl, aber halt eine 1 mit 57 Nullen hinten dran. 10 hoch 57 Neutrinos sind losgeflogen von der Supernova und 19.
Dann kommen du und 11.
19 ja. Haben wir erwischt, ja.
Wow. Also, Wahnsinn, das ist unvorstellbar.
Ja, aber es funktioniert. Ich meine, dafür, dass das alles so unvorstellbar ist, wie gesagt, die Neutrino-Astronomie läuft noch nicht gut, aber sie läuft. Ich meine, wir finden damit Dinge über das Universum raus. Das ist ja das Coole an dieser Art der Astronomie. Und wenn das besser wird, also wenn wir das noch besser in den Griff kriegen, wovon ich ausgehe, weil braucht sich nur anschauen, welchen Fortschritt wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten bei den optischen Teleskopen gemacht haben, ja, dann werden wir mit den Neutrino-Teleskopen auch einen Fortschritt machen. Dann können wir vielleicht auch sowas wie primordiale Neutrinos messen, ja, also Neutrinos, die wirklich beim Urknall selbst entstanden sind, ja, die können sich, das Tolle ist ja, die Neutrinos, das Tolle und das Fiese an den Neutrinos ist, dass sie sich überall quasi ohne Widerstand hindurch bewegen. Das macht sie schwer zu messen, aber das macht es eben auch möglich, dass wir Dinge damit beobachten können, die wir sonst nicht beobachten können, weil Licht geht halt nicht überall durch, aber Neutrinos gehen überall durch, das heißt, wir können damit Informationen von überall her bekommen, wenn wir sie irgendwie erwischen, die Dinger. Und das ist halt, das mit Neutrinos und mit Gravitationswellen auch, können wir theoretisch wirklich fast unmittelbar bis zum Urknall selbst zurückschauen. Ja, mit Licht geht das nicht. Mit Licht kommen wir auf 400.000 Jahre an den Urknall ran, weil davor gab es kein Licht im wesentlichen Sinne, das sich frei bewegt hat. Aber mit Neutrinos und Gravitationswellen, mit den ganzen nicht-optischen Arten der Astronomie, können wir wirklich bis an den Urknall schauen, theoretisch. Ob es praktisch funktioniert, werden wir sehen, aber ich bin optimistisch.
Sehr gut. Das ist das richtige Thema für das Jahr 2021. Wir sind optimistisch. Ein Ding gibt es noch mit den Neutrinos, falls es jemand kommt und sagt, hey, wie ist das jetzt nochmal mit der dunklen Materie? Könnten das nicht die Neutrinos sein, wenn es da so unglaublich wahnsinnig verrückt viele gibt davon und sie, wenn auch nur eine minimale, aber doch eine Masse haben, könnten die da nicht irgendwie verantwortlich sein für die dunkle Materie? Leider nein. Das Problem ist, dass die sich zu schnell bewegen. Also wenn man von dunkler Materie spricht, spricht man oft von der Cold Dark Matter, also der kalten dunklen Materie. Und Neutrinos sind der perfekte Kandidat für Warm Dark Matter, also warme dunkle Materie. Es ist aber so, dass sich diese warme, quasi sich schnell bewegende dunkle Materie anders verhalten würde als die kalte. Und von den verschiedenen Simulationen und Experimenten wissen wir ziemlich gut, dass die dunkle Materie kalt sein muss, um die Beobachtungen zu erklären. Drum leider keine Neutrinos.
Also, wenn man es anders formulieren will, Neutrinos sind dunkle Materie, die haben alle Eigenschaften der dunklen Materie, aber nicht die dunkle Materie, die wir suchen.
Die wir brauchen, ja.
Es ist nicht die dunkle Materie, die er sucht. Ein Star Wars Zitat, glaube ich. Ach Gott.
Whatever. Gibt's Fragen?
Ja, es gibt tatsächlich jede Menge Fragen. Wenn du keine mehr Fragen mehr zu der Neutrino-Geschichte hast, dann...
Nein, ich finde es super und ich finde es auch total cool, sich vorzustellen, was da noch alles kommt.
Ja, Neutrinos also, vor allem. Da kommen immer welche. Genau,
jede Menge.
Nein, es gibt auch Fragen. Und zwar auch Fragen, die zu dem passen, was wir erzählt haben. Und die erste Frage stelle ich gleich mal dir, beziehungsweise ich stelle sie dir im Namen von Andreas, der uns gefragt hat. Ja, das hat nämlich auch ein bisschen was mit dem zu tun, was wir gerade erzählt haben. Und zwar fragt uns Andreas, dass wir, wie viele andere, den Begriff Sternenpopulation benutzen. Und er hat das Gefühl, dass das ein gut definierter Begriff ist, der aber immer wieder mal offen mal genutzt wird und also, wo man sich nicht genau auskennt. Also du sollst auf jeden Fall, also du, ich sage jetzt einfach mal du, sollst mal erzählen, wie Sternpopulation der Begriff tatsächlich definiert ist und wie er benutzt wird in der Wissenschaft.
Mhm. Super Frage, Andreas. Vielen Dank auch für deine Spende.
Dankeschön.
Die sagt, und du hast absolut recht, die Sache mit den Sternpopulationen, das ist ein wohl definierter Begriff, wird aber für die verschiedensten Dinge verwendet. Also eine Sternpopulation ist einfach nur die Sternbevölkerung von einer Galaxie oder von einem Teil einer Galaxie. Also man kann jetzt irgendwie sagen, die Milchstraße hat die und die Sternpopulation, beziehungsweise Populationen, ja. Wenn man die verschiedenen, sagen wir jetzt mal, Bevölkerungsgruppen der Milchstraße unterteilen will in verschiedene Eigenschaften, die haben, zum Beispiel ihre chemische Zusammensetzung, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, dann kann man die in verschiedene Populationen einteilen. Man kann die aber auch noch in andere, natürlich mit anderen Eigenschaften charakterisieren. Ja? Also es wird generell das Wort Population einfach generell für eine Art Gruppierung von Sternen, die etwas gemeinsam haben, verwendet. Und dann gibt es noch die, wo es auch oft dafür verwendet wird, diese altersmäßigen Einteilungen in Sternpopulation 1, 2 und 3. Und das sind aber, wie es in der Astronomie oft so ist, ist es umgekehrt mit dem Alter. Also Population 1 sind die jüngsten und historische und Gründe, wie immer.
Unsere Sonne Population, ist eins.
Genau. Und Population 3 sind quasi die ersten Sterne des Universums, die sich als erste gebildet haben, also eigentlich die ältesten. Die gibt es jetzt nicht mehr, oder die meisten davon gibt es jetzt nicht mehr, weil die waren wahrscheinlich hauptsächlich sehr massereiche Sterne, sind sehr schnell als Supernova explodiert, haben das interstellare Medium angereichert mit ihren produzierten Elementen und so weiter. Ja, dann kam die Population 2, das war dann so die erste Kindergeneration und davon sind jetzt auch noch viele übrig und das sind aber jetzt schon die mitunter ältesten Sterne, die man findet. Und dann kam die Population 3, Population 1, ne? Die dann die Population 3 ist im Sinne von einer Reihenfolge und da gehört auch die Sonne dazu, genau.
Ja, diese Nummerierung ist echt, ich spreche dann meistens, wenn ich irgendwie drüber erzähle in der Öffentlichkeit, sage ich mal, die erste, zweite und dritte Generation von Sternen. Dann ist es ein bisschen, vermutlich fragt.
Genau. Also eine Sternpopulation kann eine Generation sein, aber auch einfach nur eine Gruppierung von Sternen, die gemeinsame Eigenschaften haben.
Aber wenn wir jetzt mal kurz bei diesen Populationen 3, 2, 1 bleiben, das fragt vermutlich sicherlich irgendwer, früher oder später, darum frage ich jetzt gleich. Es wird ja auch nach der Sonne eine neue Population geben. Das wäre nach dieser Zählung dann die Population 0 vermutlich, weil man dann irgendwie runterzählen muss. Gibt es die schon?
Keine Ahnung, ob Leute schon von Population 0 sprechen, weiß ich nicht. Es ist, macht auch keinen Sinn. Ich meine, es entstehen die ganze Zeit irgendwie neue Sterne, das ist klar. Es stehen in der Milchstraße entsteht jedes Jahr ein Stern, ungefähr, im Schnitt, genau. Sie entstehen natürlich, wenn sie entstehen, an bestimmten Orten, dann entstehen viele auf einmal und so weiter. Aber ja, genau, im Schnitt ist es ein Stern pro Jahr. Und Die sind jetzt aber noch nicht so anders in ihrer chemischen Zusammensetzung. Ne? Also die, ich denke mal, dass es, um zu einer Sternpopulation null zu kommen, weiß ich nicht, müsste sich irgendwas verändern durch zum Beispiel einen, weiß ich nicht, Galaxienzusammenstoß, der vielleicht in der Zukunft stattfinden wird, in unserer Nähe, könnte dann, weiß ich nicht, könnten dann sehr viele, sehr massereiche Sterne auf einmal entstehen und die könnte man dann mit einem anderen Populationsnamen benennen. Aber das sind jetzt alles nur irgendwie also Vermutungen.
Wenn es mal offiziell eine Population Null geben sollte, dann hört ihr es bei uns als Erster.
Jetzt, ja, halt. Genau. Ja, jetzt kriegen wir sicher wieder irgendwie Kommentare, die schon uns darauf hinweisen, dass es das natürlich schon gibt und ich Schwachsinn rede. Das kann natürlich auch sein.
Also mir wäre es noch nicht untergekommen, dass irgendwo mal was über eine Population Null erzählt worden wäre. Aber das Universum ist groß. Man kann genau alles kennen. Andreas hat auch noch eine zweite Frage uns gestellt. Und zwar, ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen, ging es um die Tatsache, dass Sterne ja so gut wie nie alleine entstehen. Wenn so eine große Wolke, diese kosmische Gaswolke in sich zusammenfällt, dann wird da im Allgemeinen nie nur ein Stern draus, sondern da werden viele Sterne draus. Das heißt, Sterne entstehen in großen Gruppen oder Familien, wenn man so sagen will. Und die Frage ist, das trifft das auch auf unsere Sonne zu. Und dann fragt Andreas eben konkret, hat man eigentlich schon mal nach den Geschwistern unserer Sonne gesucht? Und wenn ja, was ist da der Stand der Dinge? Also mit Geschwister unserer Sonne oder Solar Siblings, wie es tatsächlich der Fachbegriff heißt, sind tatsächlich Sterne gemeint, die eben wirklich gemeinsam mit der Sonne konkret aus der gleichen Gaswolke entstanden sind, aus der auch die Sonne entstanden ist. Und es ist natürlich schwer rauszufinden, wo die jetzt sind, weil, wie du ja auch schon oft genug erzählt hast, die Sterne in einer Galaxie sich bewegen und nicht unbedingt alle gleichmäßig bewegen. Aber man kann zumindest probieren, so eine Familienzusammenführung ein bisschen anzudeuten. Ja, weil man kann, so ähnlich wie du es erzählt hast in der vorletzten Folge, wo es darum ging, Sterne zu identifizieren, die aus einer anderen Galaxie stammen in unserer Milchstraße, geht das auch bei den Sternen. Das heißt, du musst nach Sternen suchen, die sich einerseits ähnlich bewegen, also die verteilen sich zwar im Laufe der Zeit, aber man kann schauen, ob die Bewegungszustand halbwegs passt, und wenn das ist, dann kann man mal nach dem Alter schauen. Ja, also wenn der Stern jetzt irgendwie deutlich älter oder jünger ist als die Sonne, dann geht das natürlich nicht. Das heißt, man muss schauen, dass die halbwegs alt sind, und man muss auch die chemische Zusammensetzung schauen. Ja, also wirklich halt, wie du gesagt hast, ist das jetzt, also Geschwister der Sonne kann nur in Population 1 Stern sein, keine Population 2 oder 3. Und das heißt, du musst wirklich um Sterne suchen, die halt wirklich genauso alt sind, gleiche Masse, also gleiche Masse nicht, aber halt gleiche chemische Zusammensetzung und so weiter. Und das hat tatsächlich, die Suche gibt's, konkretes Ergebnis gibt's keinen. Es gibt einen guten Kandidaten, der Stern heißt HD162826. 110 Lichtjahre von uns weg, und der ist nicht nur ein Geschwister der Sonne, sondern auch noch ein Zwilling der Sonne, ja, weil der hat tatsächlich die gleiche Masse, gleiche Temperatur, Helligkeit, Größe. Das muss nicht sein, weil natürlich aus einer Wolke Sterne unterschiedlicher Größe entstehen können, aber der hat eben nicht nur das gleiche Alter und die gleiche chemische Zusammensetzung wie unsere Sonne, sondern ist eben auch sonst ziemlich identisch.
Hat er einen Planeten?
Keine Ahnung, wissen wir nicht. Ich glaube, da ist er nicht drauf untersucht worden. Aber das wäre genau der Punkt, den ich jetzt noch angesprochen hätte. Abgesehen davon, dass es prinzipiell interessant ist, zu wissen, wie viele Geschwister die Sonne hat, wäre das auch interessant für Planeten und vor allem für Planeten mit Leben. Weil wir wissen, auf der Erde hat es Leben gegeben. Ja, also das gibt immer noch Leben. Also ein bisschen, noch gibt es uns. Aber wir wissen, dass das Leben schon recht früh entstanden ist. Ja, und früher waren diese ganzen Sterne noch näher beieinander. Die sind alle gemeinsam entstanden. Das heißt, da könnte es wirklich so sein, dass wenn da jetzt so Asteroiden auf der Erde einschlagen, was ja früher häufiger passiert ist, dann könnten eben Bausteine vom Leben, so irgendwie Chemikalien oder halt vielleicht sogar das eine oder andere sehr, sehr zähe Bakterium mit den Asteroidenbruchstücken quasi ins All geschleudert worden sein. Und wenn die Sterne da noch nah zusammen waren, dann besteht die Möglichkeit, dass halt quasi diese Bruchstücke beim anderen Stern auf dessen Planeten gelandet sind und dort für die Entstehung des Lebens gesorgt haben. Oder vielleicht war es
auch. Oder andersrum.
Oder vielleicht war es auch andersrum. Aber das heißt, wenn wir quasi so einen Sonnenzwilling hätten oder Sonnengeschwister mit Planeten, dann wäre es theoretisch eine guter Ort, um nach Leben zu suchen. Also das ist ein weiterer Grund, warum man sich tatsächlich eben mit der Suche nach Sonnengeschwistern beschäftigt. Also das ist der Stand der Dinge von vor 2 Jahren, als ich über das Thema ein Kapitel für mein Buch Geschichte des Universums in 100 Sternen geschrieben habe. Ich weiß jetzt nicht, ob man vielleicht schon noch bessere Kandidaten gefunden hat, aber man sucht ja, danach.
Und dann kommt natürlich wieder mein Lieblingssatellit Gaia ins Spiel.
Ja.
Weil genau für solche Sachen sind die Daten ideal. Also genau das macht Gaia. Versucht die Geschwindigkeiten zu rekonstruieren, also mit den Gaia-Daten, die genaue 3D-Position und Geschwindigkeit von Sternen messen, kann man das quasi auch zurückverfolgen, wie sich diese Sterne bewegt haben. Jetzt nicht über 10 Milliarden Jahre, das ist ein bisschen viel, aber zumindest ein bisschen. Und was das Wichtigste aber ist natürlich diese chemische Zusammensetzung, ne, dass die gleich ist. Und die lässt sich mit den Gaia-Daten auch sehr genau bestimmen. Noch nicht wirklich genau genug, um jetzt sicher zu gehen. Ne? Das ist halt immer wieder das Ding mit Fehlerquellen und so weiter. Ja, man kann jetzt nicht sagen, das ist haargenau die gleiche Zusammensetzung wie die Sonne, das geht nicht, aber man kann sagen, das ist schon sehr ähnlich und sind gute Kandidaten. Also da kommt in nächster Zeit kommen sicher einige gute Kandidaten auf uns zu.
Es braucht mehr Leute, die Astronomie studieren, um diese ganzen Daten auszuwerten.
Genau, daran liegt's.
Nee, aber wirklich, weil das sind ja so absurd viele Daten, die kann man ja.
Bei Gaia schon, ja, das stimmt, ja.
Also, aber auch auf los, die Unis. Leute.
Genau.
Dann haben wir noch eine Frage, und zwar eine sehr, sehr schöne Frage von Frank. Der wollte von uns wissen, ja, also da geht es um das Thema Materie und Antimaterie. Wir wissen oder wir gehen davon aus, dass nach dem Urknall, wie die Materie sich gebildet hat, in gleichen Mengen Materie und Antimaterie entstanden ist. Wenn das so wäre, dann hätte die Materie mit der Antimaterie reagiert und es wäre nichts übrig geblieben. Also haben wir diese Vorstellung ein bisschen dahingehend korrigiert, dass wir sagen, okay, es ist ein bisschen mehr Materie entstanden als Antimaterie. Wir wissen nicht, warum das so war, aber es muss so gewesen sein, weil es ist ja was übrig geblieben, weil sonst gäbe es keine Materie. Und die Antimaterie ist im Wesentlichen weg aus dem Universum. Also wir können sie in Teilchenbeschleunigern künstlich erzeugen. Bei diversen Prozessen, Kernreaktionen entsteht Antimaterie. Wir nutzen sie sogar, so Positronen, diese PET-Scanner, das sind so medizinische Diagnosegeräte, die tatsächlich mit Positronen, mit Antimaterie arbeiten. Also wir wissen, dass Antimaterie da ist, aber sie ist halt wirklich nicht in großen Mengen im Universum. Und genau das ist das, was Frank fragt. Woher wissen wir denn eigentlich, dass ein Stern, der am Nachthimmel leuchtet, aus Materie und nicht aus Antimaterie besteht?
Super Frage. Naja, das ist ja bis zu einem gewissen Grad ist das eine Definitionssache. Also wir haben halt einfach all die normale Materie, aus der wir und die Sterne und das alles andere bestehen, Materie genannt. Und dann hat man Antimaterie entdeckt, die gleichen Eigenschaften hat, nur gegengesetzte Ladung, ne? Wenn das so ist.
Ja, elektrische Ladung,
genau. Unterschiedlich, ja. Und dann hat man die halt Antimaterie genannt, weil sie quasi gleich, aber dann doch genau gleich anders, ne, so könnte man es sagen, ist. Und drum, also die Sterne, die wir im Himmel sehen, sind natürlich aus Materie, weil sie aus der gleichen Materie sind wie wir und das Materie ist. Macht das Sinn?
Ja,
als Erklärung,
im Prinzip schon. Also ich
als Definitionsgeschichte, also die Sterne können nicht aus Antimaterie.
Ich möchte es ein bisschen weiter. Ich glaube, was ja, Frank bitte. Eigentlich wissen will, ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Also du hast ja, wie du gesagt hast, also Antimaterie, das klingt immer so geheimnisvoll. Ja, ich erinnere mich noch an diesen komischen Film, wie hieß der, mit Tom Hanks, wo er doch einen Vatikan hirscht und irgendwelche Sachen, Antimateriebombe sucht. Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Ich bin da nicht so gut gebildet in solchen
Kalkulationen. Schlechtes Buch, Verfilmung, nicht ganz so schlecht. Ich weiß, da wird irgendwo eine Antimateriebombe ist im Vatikan und dann wird der Vatikan weggesprengt, also soll weggesprengt werden. Und dann ist da mir irgendwo erzählt einer, ja, Antimaterie ist eine ganz gefährliche Substanz, extrem brennbar oder irgendwie sowas, irgend so Quatsch, hab ich da erzählt.
Hui.
Aber ja, jedenfalls Antimaterie ist absolut normal. Ja, also wenn du jetzt quasi, wenn ich jetzt hier irgendwie, wenn du aus Antimaterie bestehen würdest, ja, also nicht aus die Atome deines Körpers, nicht aus Protonen und Elektronen bestehen würden, sondern eben aus Antiprotonen, die von Antielektronen umkreist werden. Also Antielektronen sind Positronen. Also wenn du aus deine Atome aus Antiprotonen und Positronen bestehen würden, dann würdest du um nichts anderes ausschauen als jetzt. Ja, das wäre alles genau gleich. Du würdest dich auch nicht irgendwie, du wärst jetzt irgendwie auch keine böse Ruth mit irgendwie, weiß ich nicht, dunklen Haaren oder wie gesagt, im Anti-Universum oder sowas. Aber
schade.
Wäre alles gleich. Den Unterschied merkst du wirklich erst, wenn du Materie mit Antimaterie zusammenbringst. Ja? Weil dann können die beiden, eben, weil sie eben gleich, aber unterschiedlich geladen sind, wechselwirken und wandeln sich gemeinsam in Energie um. Ja, also da der Unterschied wird erst merkbar, wenn beide zusammenkommen. Aber im Prinzip kann Antimaterie sich, also das ist noch nicht ganz raus wissenschaftlich. Ja? Also man sucht man vermutet, dass es irgendwo in irgendeiner Art vielleicht doch einen kleinen Unterschied gibt zwischen Materie und Antimaterie, weil ja die eine Art übrig geblieben ist beim Urknall und die andere nicht. Das heißt, man probiert mit Messungen herauszufinden, ob es Unterschiede gibt. Und noch hat man keine gefunden. Aber wenn man davon ausgeht, dass die tatsächlich eben gleich sind, dann würde man tatsächlich merken, weil wenn es kann ja durchaus sein, dass vielleicht doch nicht alles verschwunden ist an Antimaterie, sondern einfach, dass das nur anderswo rumliegt im Universum. Ja, das halt irgendwie bei uns in der Ecke vom Universum ist alles Materie, irgendwo anders ist alles Antimaterie. Kann ja sein. Wenn das so wäre, dann müsste es aber irgendwo eine Grenzfläche geben, wo die Materie auf Antimaterie trifft und dann wird das irgendwie, dann wird da jede Menge Strahlung frei werden und das
wäre sehr hell. Ja.
Wird man sehen. Aber man kann auch sagen, okay, vielleicht ist das schon passiert, ja, vielleicht ist da jetzt alles weg, was wegstrahlen kann und da ist jetzt einfach nichts. Ja, also was passiert, wenn wir jetzt irgendwie mit unserem hypothetischen Mega-Raumschiff irgendwie Millionen Lichtjahre durch die Gegend fliegen und dann finden wir einen tollen Stern und dann landen wir da, dann macht es flusch und wir sind weg, weil der vielleicht irgendwie aus Antimaterie ist. Und tatsächlich, ja, ich lese nochmal den Rest vor von Franks Frage, der sagt nämlich, im Grunde können wir nur das Licht auswerten, irgendeine Eigenschaft des Lichts muss also anders sein, wenn es von einem Stern als Antimaterie ausgesendet wird, aber welche, wenn man das identifizieren kann. Und da treffen wir genau auf das Thema der Folge, weil wir können nicht nur das Licht auswerten. Können auch andere Sachen auswerten, nämlich die Neutrinos. Ja, also wenn du einen Antistern hast, ja, dann passiert in dem Antistern, ja, dann wird in dem Antistern wird halt Anti-Wasserstoff zu Anti-Helium fusioniert. Ja, dabei entsteht Energie, also keine Anti-Energie und kein Anti-Licht, also das ist ja keine Materie, also da steht Licht, aber die Prozesse funktionieren genauso, aber ja, es ist durchaus so, dass dann eben du andere Arten von Neutrinos hast, die entstehen. Ja, also genauso wie das mit der Proton-Proton-Kette und dem CNO-Zyklus, was ich vorhin erzählt habe, du unterscheiden kannst anhand der Neutrinos, hast du halt bei der Antifusion von Antimaterie eine andere Art von Neutrinos als bei der Fusion von Materie. Ja? Und wenn wir das beobachten könnten, so wenn wir wirklich problemlos unser Neutrino-Teleskop von Stern zu Stern schwenken können, so wie es mit den normalen Teleskopen passiert, dann könnten wir theoretisch solche Anti-Sterne nachweisen, wenn es sie gäbe. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass es sie gibt, aber wenn es gibt, dann würden wir sie vor allem aufgrund der Neutrino-Strahlung identifizieren, die sie aussenden.
Cool. Wären das dann Positronen-Neutrinos?
Nee, das sind, glaube ich, auch.
So wie es Elektron-Neutrinos gibt?
Ich glaube, sind das Antielektronen, Antineutrinos? Ich habe keine Ahnung.
Aber Antielektron ist ja Positron.
Nein,
müssen sie also, dann eigentlich Positronneutrinos?
Es geht, glaube ich, Antineutrinos. Ja, also die erzeugen einfach Antineutrinos. Ja, keine Positronneutrinos, sondern Antineutrinos.
Verstehe.
Und die müssen wir
lassen. Wir das mal einfach so stehen. Aber cool, ja, wenn die Neutrino-Astronomie sich so vielversprechend weiterentwickelt wie es angekündigt ist, dann ja, wissen wir das vielleicht.
Denken wir vielleicht
in ein paar hundert Jahren.
So, dann haben wir noch eine Frage und zwar, das ist wieder eine Frage für dich. Ja, und zwar, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht haben wir sie schon mal beantwortet, aber sie wird so oft gestellt, also vielleicht kann man es nochmal ausführlicher beantworten. Und zwar will sowohl Björn als auch Christian wollen das Gleiche wissen. Also Christian möchte gerne wissen, wie entsteht eine Akkretionsscheibe? Und warum ist die Akkretionsscheibe eine Scheibe? Und also Akkretionsscheibe ist Zeug, das sich um irgendwas anderes rumbewegt. Dieser Turnringe kann man im Wesentlichen so als Akkretionsscheibe vielleicht ansehen, aber auch die Scheiben, die um einen jungen Stern entstehen, wo die Planeten sich ausbilden, oder das Zeug, was ein schwarzes Loch umkreist. Also das sind Akkretionsscheiben und Christian möchte gerne wissen, warum das eine Scheibe ist. Und Björn möchte wissen, warum bilden sich im Universum immer Scheiben? Galaxien sind scheibenförmig, Sonnensysteme sind scheibenförmig, warum sind nicht alles Kugeln? Ja, und das übergebe ich gerne an dich, die für die großen Dinge im Universum zuständig ist.
Genau, super Frage. Ja, die hatten wir in der Tat schon öfter. Das haben schon
ein paar andere Leute erklären,
auch oder? Gefragt. Ja. Haben wir das schon mal irgendwie, ein bisschen haben wir es schon mal erklärt, oder?
Ich weiß, ich hab das auch schon oft erklärt, aber ich weiß nicht, ob wir es in dem Podcast schon erklärt haben.
Vielleicht auch nicht, ja. Auf jeden Fall, sehr gute Frage. Und das stimmt, diese Scheibenform ist omnipräsent. Das Sonnensystem ist... Also die Bahnen der Planeten zumindest, also, liegen in einer Scheibe und die Milchstraße ist eine Scheibe und die meisten anderen Galaxien sind auch Scheiben. Das ist, wenn Material auf etwas anderes drauf fällt, würde ich sagen, ne? Dann bildet sich durch die Bewegung, die Rotationsbewegung, die dieses Material zwangsweise ausführen muss, bildet sich eine Scheibe. Die Dinge fallen nicht quasi geradlinig einfach so boom auf das andere Ding drauf, wie zum Beispiel auch bei einem schwarzen Loch, ne, bildet sich auch so eine Scheibe, auch so eine Akkretionsscheibe. Und das Material, wie soll man sagen, muss, bevor es in das schwarze Loch hineinfallen kann oder das Material, das, wenn sich ein Stern bildet, ja, bevor das Material quasi auf den Stern drauf fällt aus dem Rest der Wolke, muss es sich langsam dem Zentrum, wo dieses schwere Objekt ja dann immer sitzt, annähern. Ja? Und durch diese Annäherung, die passiert in so einer spiralförmigen Bahn,
ja, quasi. Es liegt an der Gravitation, also es gibt da keine geradlinige Bewegung. Auf gerade, wenn ich jetzt quasi was nehme, das ist auch vielleicht eine verwandte Frage, die jetzt noch nicht gestellt wurde, aber die zumindest mir im anderen Kontext schon oft gestellt wurde, ist, warum schmeißen wir den ganzen Atommüll nicht in die Sonne rein? Ja, genau. Da stört er nicht. Es ist verdammt schwer, Dinge in die Sonne zu schmeißen, ja, weil du kannst nicht einfach was nehmen und in die Sonne schmeißen, wenn ich was nehme und in Richtung Sonne schmeiße, dann bewegt es sich um die Sonne rundherum, weil das die Art und Weise ist, wie sich Dinge bewegen im Universum aufgrund der Gravitation, aufgrund der gekrümmten Raumzeit. Dinge bewegen sich, umkreisen sich. Wenn ich was exakt in die Sonne werfen will, dann muss ich das wirklich so werfen, dass das Ding dann eine Geschwindigkeit hat, quasi eine Relativgeschwindigkeit zur Sonne von Null, dann wird es auf die Sonne fallen. Ja, aber da muss ich wirklich enorm viel Energie reinstecken, damit das genau so stark abgebremst wird, damit es dann wirklich auf die Sonne drauffallen kann. Und das passiert nicht von selbst, sondern von selbst gibt es eben diese Spiralbahnen um Objekte rundherum und aus diesen Spiralbahnen, wenn ganz viel Zeug auf einmal sich quasi irgendwo um ein großes Massenzentrum bewegt, da werden dann eben Scheiben draus und keine Kugeln.
Genau, und es ist, wie sagst du immer, es ist viel leichter aus dem Sonnensystem zu entkommen, als auf der Sonne zu enden, zu landen. Genau, und die Sache mit den Scheiben, warum bewegt sich das Zeug dann nicht irgendwie in allen möglichen Bahnen, kugelförmig um das massive Zentralobjekt, auf das das Zeug einfällt. Ja. Da ist es ja dann halt so, dass sich die verschiedenen Bahnen gegenseitig auslöschen. Also das Zeug stößt zusammen. Ja. Also das ist einfach dann, es bildet sich eine Art stabile Hauptdrehrichtung, die vielleicht vorher schon da war. Und entlang derer können sich die Bahnen der Dinge stabilisieren, ohne dass sie zu sehr sich gegenseitig beeinflussen und zusammenstoßen. Ne?
Genau, also wenn die Gravitationskraft generell schwach ist, ja, also wenn die Objekte weit, weit entfernt sind vom Gravitationszentrum und sich nicht in die Quere kommen, dann kann es auch quasi so sphärische Scheiben macht keinen Sinn, aber dann können die quasi sich so, das haben wir wie wir über die Oortsche Wolke gesprochen haben, ich glaube vor 2 oder 3 Folgen, die Oortsche Wolke, das ist ja quasi so eine Sphäre um die Sonne rundherum, aber auch nur deswegen, weil die Dinger, die ganzen Kometen und Asteroiden in der Oortschen Wolke sich nicht in die Quere kommen, weil die halt so weit weg voneinander sind. Wenn wir sowas haben wie eine Akkretionsscheibe um ein schwarzes Loch, dann ist da enorm viel Materie auf enorm engen Raum zusammengedrängt und die vereinfacht gesagt, stoßen zusammen oder beeinflussen sich gravitativ. Und diese Beeinflussung führt halt dazu, dass sie sich quasi so einen Gleichgewichtszustand dann suchen, wo sie halt dann einander nicht beeinflussen möglichst. Und das ist der dann der Fall, wenn die alle in einer Ebene sich bewegen. Und darum bildet sich sowas von selbst im Laufe der Zeit raus.
Genau. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie befriedigend erklärt.
Wenn nicht, fragt einfach nochmal.
Genau.
Und dann haben wir zum Schluss noch zwei Fragen von Erik, die schöne Abschlussfragen sind. Da geht es mal nicht so sehr um die konkrete Wissenschaft, sondern eher, sagen wir mal, um die philosophischen Aspekte. Also Erik möchte wissen, was wir fühlen, wenn wir uns mit dem wahrscheinlich unendlichen Weiten des Universums befassen. Fühlen wir uns dann klein und unbedeutend, weil wir erkennen, dass das Universum so riesig und ewig ist und wir Menschen kurzlebig und schwach und nicht in der Lage, einen kleinen Teil zu verstehen von dem, worin wir leben, weil so geht es ihm. Und er will wissen, wie wir uns fühlen.
Bei mir ist es genau das Gegenteil eigentlich. Also, na sicher kommt man sich klein vor und unbedeutend und bla bla bla. Aber ich finde das nicht bedrückend. Mich fragen das Leute auch öfter. Und das ist, für mich war das auch irgendwie was Neues, dass sich das negativ anfühlen kann für Leute. Weil für mich fühlt sich das sehr positiv an. Das ist, für mich ist das die ultimative Befreiung. Das ist, die Unbedeutsamkeit ist der Ursprung der Freiheit. Weil stell dir vor, du wärst bedeutsam für das Universum. Die Last auf deinen Schultern, ja. Also ich finde das auch irgendwie diese Relativierung, ja. Du hast irgendwas, es ärgert dich irgendwas, furchtbar. Und du gehst irgendwie kurz raus vors Haus und schaust nach oben und denkst dir, wow, okay, ja. Doch nicht so wichtig, ne? Und das ist genau, das ist dieses Kleinsein verursacht diese Relativierung, ja. Und das finde ich sehr angenehm und sehr befreiend und gar nicht irgendwie bedrückend oder, ja, negativ.
Mir geht's ähnlich. Also ich komme vielleicht aus einer anderen Richtung. Ich komme eher von der größenwahnsinnigen Richtung, wenn man das nehmen will. Nein, also.
AG.
Also auch ich für mich war es auch neu, dass wie ich das erste Mal gehört habe, dass Menschen, oder nicht neu, sondern halt nicht nachvollziehbar, dass man sich hier so klein, unbedeutend und so weiter fühlen kann, wenn man sich mit dem Universum beschäftigt. Weil klar, es ist jetzt irgendwie trivial festzustellen, dass das Universum deutlich größer ist als ein Mensch. Ja, aber deswegen muss man sich nicht klein und unbedeutend fühlen, sondern man kann es anders sehen, ja, sondern nicht, dass wir so wahnsinnig klein sind, das Universum so groß und so ganz anders und weit und ewig, sondern betrachte es so, wir Menschen sind in der Lage, das Universum zu erforschen, zu verstehen, nicht komplett zu verstehen natürlich, aber wir haben eine gute Idee, wie es angefangen hat, wir wissen, wie groß es ist, wir wissen, was drin ist, wir wissen wahnsinnig viel noch nicht, aber wir wissen wahnsinnig viel über dieses Universum. Das heißt, wenn man will, kann man sagen, dieses gewaltige, enorme, ewige, unendliche Universum passt trotzdem in unseren Kopf hinein. Und insofern sind wir dann gar nicht so unbedeutend. Also es gibt so empowered, gibt es kein deutsches Wort dafür, oder es gibt wahrscheinlich schon,
mir fällt es gerade nicht ein. Ermächtigt.
Ermächtigt.
Das deutsche Wort dafür.
Genau. Mhm. Also irgendwie ich finde es es ist absolut nicht deprimierend, dieses Universum in seiner ganzen unendlichen Gewaltigkeit zu betrachten.
Vielleicht ist es. Und wenn man dann sich auch noch überlegt, dass da tatsächlich, die Photonen von diesen Lichtjahren, Millionen teilweise von Lichtjahren entfernten Objekten da in deine Augen treffen und du in alle Richtungen blickst und im Zentrum deines eigenen beobachtbaren Universums sitzt, ist das ein wunderschöner und ein sehr egoistischer Gedanke auch eigentlich. Ja.
Das vielleicht ist das die gleiche Motivation, die auch irgendwie gläubige Menschen haben, weil Gott ist ja in dem Sinne auch was extrem Großes, Ewiges, Unendliches, Unverständliches und wir Menschen im Gegensatz zu so einem Gott dann klein, unbedeutend. Aber für die meisten Menschen ist ja die Vorstellung, Gott ist jetzt auch eher was Tröstliches, wo man sich aufgehoben fühlt und nichts, vor dem man Angst hat. Also zumindest, wenn man Religion jetzt nicht irgendwie fundamentalistisch versteht. Also vielleicht ist das eine ähnliche Art von Motivation oder eine ähnliche Art von Emotion, die man dem Universum entgegenbringt.
Ja, das kann durchaus sein, ja. Es ist etwas Trostspendendes, das auf jeden Fall, ja, das stimmt.
Und dann hat Erik noch eine zweite Frage, ja. Er möchte wissen, wie die Astronomie in einer Welt bestehen kann, in der alles einen direkten Nutzen für die Gesellschaft erbringen muss.
Ja.
Das ist, also rechtfertige
ist
dich.
Ist das eine Überraschung? Genau. dass die Astronomie da nicht nur bestehen kann, sondern gerade deswegen vielleicht so populär ist. Ich glaube, es ist, da braucht man sich, glaube ich, überhaupt keine Sorgen machen, weil das, ich meine, das mit dem Nutzen ist natürlich ein Teil der Wissenschaft oder ein Teil der Motivation, warum man Wissenschaft betreibt. Und das ist auch natürlich alles sehr praktisch und wunderbar, wenn etwas nützlich ist. Aber im Grunde ist, wir sind zu nutzensfixiert, glaube ich, weil im Grunde ist ja das, was uns ausmacht, das, was uns fasziniert, was uns interessiert, das, worum es geht, das, was uns glücklich macht im Leben, das ist alles nichts, was mit Nutzen zu tun hat.
Definitiv. Weil man kann, ich lese das immer wieder mal, wenn es um die Raumfahrt geht oder so weiter, da wird ja auch immer gefragt, ja, das Ding kostet hier 4 Millionen Euro oder 5 Milliarden Euro, was hat das für Nutzen und so weiter. Und dann fangen Leute immer an zu rechtfertigen, ja, aber hier das Spin-Off-Projekt und das Ding und so weiter. Da gibt es spannende Geschichten, die zum Beispiel, die erzähle ich immer gern, dass man aus den Kameras und den Algorithmen, die man entwickelt hat, als man die Raumsonde Rosetta gebaut hat, ja, die dafür da war, Kometen zu beobachten. Und Komet ist relativ farblos. Der ist im Wesentlichen grau in grau. Das heißt, man musste ein Teil bauen, das wahnsinnig gut darin ist, unterschiedliche Grautöne zu registrieren. Und aus dieser Technik wurde ein super System, wie man möglichst früh Waldbrände und Brände erkennen kann. Kameras. Mhm. Ja. Aber da gibt es Unmengen Beispiele für sowas. Aber das ist nicht das, was man machen soll. Ja. Also man soll weder die Raumfahrt noch die Astronomie, also Grundlagenforschung allgemein, die soll man nicht durch sowas rechtfertigen. Nicht sagen, wir machen das, wir betreiben keine Astronomie, um dann später irgendwie durch irgendwelche Spin-offs einen Teil im Supermarkt stehen zu haben. Ja. Wir fliegen nicht zum Mond, um eine Teflonpfanne zu haben, was auch ein Mythos ist, ja, die Teflonpfanne. Aber das ist nicht das, worum es geht. Ja. Wir sind nicht zum Mond geflogen, wir haben das alles nicht gemacht, was wir gemacht haben, weil wir darin einen Nutzen gesehen haben. Ja? Weil, so wie du sagst, also Nutzen ist vielleicht ein Wort, das man anders belegen muss, anders definieren muss, weil ich meine, welchen Nutzen hat ein Gemälde, hat die Mona Lisa, welchen Nutzen hat irgendwie hier das Symphonieorchester, das da jetzt irgendwie ein Konzert von Beethoven spielt, das nutzt auch nichts, also wir brauchen es nicht zum Überleben, wir brauchen ziemlich wenig Sachen zum Überleben, bisschen Essen, bisschen Trinken, ab und zu ein bisschen Sex, dann überleben wir als Spezies, mehr brauchen wir nicht, aber wir brauchen halt als Menschen deutlich mehr und dieses Mehr ist eben sehr oft, wie du sagst, das, was im klassischen kapitalistischen Sinn gerade keinen Nutzen hat. Ja, also die Menschen, die wissen wollen, wie das Universum funktioniert, das ist Wissen, das ist genau die gleiche Art von ja, gedanklicher Antrieb, der uns auch dazu bringt, halt über den Horizont hinaus zu segeln und zu schauen, was dahinter ist. Irgendwie ein Bild zu malen, ein Musikstück zu komponieren, ein Buch zu schreiben. Also all das ist Ausdruck der fundamentalen Neugier, die uns erst zu Menschen macht. Also insofern ist es kein Wunder, dass die Astronomie besteht, weil sie wirklich ein absolut fundamentales Bedürfnis in uns Menschen befriedigt, nämlich unsere Rolle in der Welt zu verstehen.
Absolut, ja. Und das ist ja auch ein Nutzen. Also,
ja, natürlich ist es ein Nutzen, aber nicht der,
mir
der
jetzt... Mir nutzt das sehr viel zu wissen, wo ich bin. Ne? Das ist aber auch in einem größeren Rahmen.
Das habe ich ja gemeint, dass wir das Wort Nutzen vielleicht neu belegen müssen, weil halt viel zu oft total. Nutzen nur in Gewinn, in Geld ausgedrückt wird.
Ja.
Und das ist halt absolut
nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es den Leuten... nutzt, wenn sie wissen, zum Beispiel nutzt es mir etwas zu wissen, dass die Andromeda-Galaxie in 2 Milliarden Jahren mit uns zusammenstoßen wird? Ich glaube schon. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, denen ich im Planetarium die Simulation von dem Zusammenstoß zeige, dass denen das auch was nutzt.
Ja, selbstverständlich. Das zu wissen. Also das ist auch wirklich ein Feedback, das wir auch hier in dem Podcast kriegen und das du vermutlich auch genauso mit deiner Arbeit kriegst, wie ich sie mit meiner Arbeit kriege. Das heißt, dass sie uns danken, dass wir das machen, was wir machen, dass wir das erzählen über die Astronomie, über das Universum, weil es ihnen aus vielen verschiedenen persönlichen Gründen massiv was nützt, was bringt, dass sie dieses Wissen erhalten. Also das ist halt nicht.
Und noch eine Sache an dem Nutzen ist ja das Hindsight, also das Zurückblickende. Den Nutzen stellt man ja oft erst rückblickend fest. Das weiß man von vorne nicht, wird das was nutzen oder nicht. Oder oft weiß man es nicht im Vornhinein. Und darum ist das ja auch etwas, dass diese offene Herangehensweise einen Nutzen bringen kann oder definitiv einen Nutzen bringt, der mir nachher dann erst bewusst werden wird. Ja.
Genau. Man muss nicht immer alles in Geld ausdrücken.
Das ist aber ein gutes Stichwort.
Womit wir zu den Spenden kommen, genau.
Gut gemachter Szenenwechsel. Es haben uns schon wieder unglaublich viele Menschen finanziell unterstützt.
Was uns auch nützt. Also man sehr. Kann Nutzen auch.
Es nutzt uns, ja. Richtig.
Also Geld kann auch nützen. Nutzen ist nicht Geld, aber Geld ist auch Nutzen.
Absolut.
Und uns nützt das sehr viel, weil wir damit das weitermachen können, was wir hier machen. Und ja, wir danken wieder sehr vielen Leuten, die uns in den letzten Tagen was gespendet haben. Es haben uns sehr viele Leute geschrieben und uns gelobt. Wir haben nettes Feedback bekommen auf den diversen sozialen Medien und wir haben auch wieder Feedback bekommen, das sich in Euros ausgedrückt hat, und zwar über unseren PayPal-Account. Da haben wir wirklich, also die werden immer länger, die Namenslisten. Vielleicht müssen wir uns überlegen, was wir damit machen. Aber wir freuen uns über jede einzelne Spende. Und zwar hat uns Harald was gespendet, Albert, Dunja, Nikolai, Thomas, ein anderer Thomas, Johannes, nochmal Wiebke, das ist schon die Wiebke, die wir schon ein paar Mal hatten, Fritz.
Die gleiche Wiebke.
Genau. Fritz hat uns was gegeben, Achim, Dieter, Sebastian hat uns was gegeben, sehr vielen Dank.
Auch der gleiche Sebastian.
Ja, müssen wir durchnummerieren. Michael, Heinrich, Gerd, Andreas, Henry, Clara und Patrick haben uns was über unseren PayPal-Account überwiesen. Dann haben uns auch Leute bei Steady unterstützt und das waren in dem Fall Simon und Alexander, die sich zu monatlichen Spenden verpflichtet haben. Verpflichtet klingt so.
Bereit erklärt
ja,
haben.
Genau, ja. Verpflichtet, das klingt so, als würde man dann den Einzieher vorbeischicken oder die Russen in Kasso. Was nicht der Fall ist, ja, also alles gut. Aber Simon oder und Alexander, doch. Sehr vielen Dank für eure Spende bei Steady. Und auch bei Patreon gab es wieder Spenden, und zwar von Udo, Olaf, Marek und von Benjamin. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Wir freuen uns sehr. Und es ist immer wieder ja, beeindruckend zu sehen. Wir sind jetzt bei Folge 15 und einem halben Jahr. Und es ist cool zu sehen, wie das hier wächst.
Ich freue mich schon sehr auf das nächste Podcast, ja. Mir macht es viel mehr Spaß, als ich mir je gedacht hätte. Na muss schon. Ich jetzt auch mal sagen.
Das ist doch gut. Dann hoffen wir, dass es so bleibt. Hast du was zu bewerben, was anzukündigen? Du warst im Radio, aber das ist, glaube ich, nicht nachhaltig, oder? Also nicht nachhörbar.
Nicht nachhaltig.
Nicht nachhörbar.
Nee, puh, es war nur ganz kurz, 5 Minuten spreche ich über die Schönheit des Nachthimmels. Das war in der Woche vor Weihnachten, ich glaube auf Ö1, auf dem Ö1 Player ist es tatsächlich noch 4 Wochen nachhörbar.
Also ne, dann suchen wir einen Link, wenn du den schickst, dann tun wir den dahin.
Machen wir.
Ja, ich überlege gerade, ob es bei mir was gab. Nee, es gab nichts. Wie gesagt, immer noch keine Auftritte. Es sind auch Feiertage und so weiter. Da muss man auch nichts arbeiten. Es gibt nichts zu bewerben, deswegen.
Wunderschön, oder?
Ja.
Naja.
Wäre schon schön, wenn man wieder mal ein bisschen also es wird.
Es wird alles wieder.
Genau. Und wenn es wird, dann sagen wir euch Bescheid, wo es wird, dass ihr vorbeikommen könnt, um zu schauen, was geworden ist. Und bis dahin freuen wir uns auf die nächste Folge, in der dann du eine Geschichte erzählen wirst. Ich bin schon sehr gespannt, was das für eine Geschichte sein wird.
Ich auch. Na dann bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut. Tschüss.